Also, dann fange ich jetzt mal an. Ich bin etwas aufgeregt. Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, lieber Herr Maaßen. Und dieses Format hier, wo wir uns unterhalten können, heißt Dialekttisch. Und ich glaube, die allermeisten verstehen, um was es damit, worum es dabei geht. Also die Lehre der Widersprüche. Und ohne Widersprüche ist das ganze Leben nichts. Und Sie sind der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes. Und meine erste Frage ist, was passiert denn eigentlich am 26.09., wenn die CDU im Wahlkreis Schmalkalden, Südthüringen, mit Ihnen als Spitzenkandidat nicht gewinnt?
Also zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Steinler, und zum Wohle.
Zum Wohle. Ja.
Um Ihre Frage zu beantworten, ausgezeichneter, um mich schon. Also um Ihre Frage zu beantworten, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich sage mal, für mich ist der Sieg der CDU in Südthüringen eigentlich alternativlos. So wie die Kanzlerin es häufiger gesagt hat, also wir kämpfen für den alternativlosen Sieg. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir in Südthüringen die Mehrheit bekommen und damit das Direktmandat gewinnen werden. Und das ist so die Grundlage, auf der wir jetzt auch nachdenken. Und dann machen wir den, ja, dann gehen wir nach Berlin, dann gehe ich nach Berlin. Und viele meiner Freunde in Südthüringen, die wären ganz, ganz froh, wenn ich dann in Berlin im Parlament sitzen würde. Mhm. Und dann wird Politik gemacht.
Es ist ja auch erstaunlich, dass, ich meine, Sie sind Mitglied der CDU, und dass Menschen wie Horst Seehofer oder Angela Merkel, die ja Mitglieder der Fraktion sind, letzten Endes über Sie den Stab gebrochen haben. Was ist da geschehen? Also ist ja auch Vertrauen zerstört. Wie geht man damit um, wenn man, ich meine, gut, den beiden werden Sie dann nicht mehr im neuen Parlament unbedingt wieder begegnen.
Ach, schauen Sie mal. Sie haben nicht den Stab über mich gebrochen, sondern Sie haben mich in einen zweiten Ruhestand geschickt.
Stimmt, Sie könnten ja, das heißt ja, Sie können ja wiederkommen.
Ja, aber nicht nur das, Sie müssen auseinanderhalten, die Parteischiene und die Beamtenschiene. Ja? Dass ich Mitglied der CDU bin, wusste wahrscheinlich Frau Merkel auch gar nicht, weil ich das nicht an die große Glocke gehängt habe, weil ich mir sagte, als Beamter bin ich Profi. Mhm. Und als Beamter, auch wenn ich politischer Beamter will ich nicht mein Parteibuch heraushängen. Mhm. Ich bin längst, bevor ich ins Beamtentum ging, bin ich in die Partei eingetreten. Und seit 1978 in die Junge Union. Und ich bin nicht in die Partei eingetreten, damit ich eine Karriere machen kann, sondern ich bin damals aus Überzeugung eingetreten. Also ich bin mir sicher, Frau Merkel wusste nicht, dass ich Parteimitglied bin. Ich glaube, Herr Seehofer wusste es auch nicht. Wahrscheinlich wusste es auch nicht. Von daher muss man teilen oder unterscheiden. Mhm. Auf der einen Seite die Entscheidung, mich in ein, zwei Ruhestand zu versetzen. Und die ist völlig korrekt, muss ich sagen, weil Frau Merkel beziehungsweise jeweilige Minister, die können jederzeit ohne Angabe von Gründen einen Spitzenbeamten in ein, zwei Ruhestand versetzen. Sei es, dass sie sagen, also der hat aber heute eine sehr große Nase oder die Ohren gefallen mir nicht oder er hat sich in einer Weise geäußert, die mir auch nicht passt.
Das ist also vielleicht, also das Damoklesschwert bei mir hieß ja, obwohl ich gar nicht jetzt zur Debatte stehe, aber bei mir war es Illoyalität, die dazu führte, dass ich, also ich bin ja ähnlich gelagert, umstritten. Ich habe jetzt gerade gelesen im Deutschlandfunk, Sie sind höchst umstritten. Also das, was ist denn da nur wieder passiert? Ich meine, es geht immer weiter. Anders gefragt, woher nehmen Sie trotz alledem, Sie machen einen unglaublich gefassten, fast beruhigten Eindruck, also ich möchte mal vom Gefühl her beschreiben, je verrückter die anderen werden, umso ruhiger werden Sie. Wie geht das?
Woher nehmen Sie die Kraft? Ich habe mich früher sehr mit Schopenhauer beschäftigt, der auch wahrscheinlich Buddhist war in Japan gewesen und irgendwie habe ich mir, ich sage mal, eine gewisse Natur zugelegt. Ich will nicht unbedingt sagen, dass sie buddhistisch ist, aber sie ist schon sehr, sehr beruhigend und vieles kann man einfach so hinnehmen. Man muss es nur nicht an sich herankommen lassen.
Geht das, ja?
Ich will nicht sagen, dass es immer geht, aber es geht schon. Man bekommt in gewisser Hinsicht ein dickes Fell, aber auch darüber hinaus muss man, glaube ich, dafür sorgen, dass man einfach auch persönlich wahrnimmt, dass viele Angriffe gar nicht gegen mich als, ich sage mal, als Mensch gerichtet sind, sondern diese Angriffe, die sind gegen mich gerichtet als jemand, der bestimmte Positionen vertritt. Wenn ich diese Position nicht vertreten würde, dann würden mich wahrscheinlich die Sozis und die Grünen vielleicht sogar noch einen ganz netten Menschen finden, mit mir auch noch essen gehen. Aber weil ich bestimmte Positionen vertrete, bin ich deren Gegner und Feind. Also nicht als Mensch, sondern in der Funktion als Vertreter bestimmter politischer Positionen. Das muss man so sehen, das ist so ähnlich wie wenn ich im Krieg bin, dann werde ich als Soldat auch nicht bekämpft, weil ich Hans-Georg Maaßen bin, sondern weil ich eine Uniform trage und für eine bestimmte Fahne stehe. Und ich kann mich auch nicht darüber beklagen, dass mein Gegner auf mich schießt, dass ich einen Streifschuss abbekommen habe. Ich kann mich darüber beklagen, dass es ein Dreckskrieg ist, aber ich kann nicht dem anderen Soldaten einen Vorwurf machen. Vielleicht ist das eine Begründung meines Verhaltens.
Naja, aber wir alle als Menschen und egal welcher Couleur, haben doch ein Gespür für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und da würde meine nächste Frage anknüpfen. Wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, wie Sie es, glaube ich, sein müssen, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sehe, aber es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, es war eine Hetz- und Treibjagd, denn darauf hat sich ja letzten Endes alles fokussiert, oder ob man sagt, nein, das war es nicht und ich bleibe bei dieser Aussage. Und jemand wie Michael Kretschmer, immerhin der Ministerpräsident von Sachsen, hat eine ähnliche Aussage gemacht. Der ist noch in Amt und Würden, hat eine andere Nase. Also wird er mit zweierlei Maß gemessen? Oder ich meine, es ist ja ungerecht. Und Sie haben ja, oder anders gefragt, haben Sie jetzt viele Möglichkeiten, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufzutreten? Ich meine, Sie sind immerhin der Spitzenkandidat in Südthüringen.
Das sind aber viele Fragen auf einmal, Herr Steimle.
Entschuldigung.
Ich will mal versuchen, es so zu beantworten. Was
Gerechtigkeit oder
Ungerechtigkeit? Gerechtigkeit. Also ich glaube, Gerechtigkeit ist eine Kategorie, die im Politischen wenig zählt. Und darauf muss man sich einfach einlassen. Ich meine, untereinander im zivilen Leben ist Gerechtigkeit eine maßgebende Moralkategorie. Im Politischen ist es nicht. So habe ich das einfach gelernt. Also da zählen andere Ergebnisse, andere Kategorien. Man will ein Ergebnis erreichen und dieses Ziel erreichen, koste es, was es wolle. Ja, man darf zwar nicht gegen Gesetze verstoßen, aber diese Ziele müssen erreicht werden. Das passt zu meinem Bild als Soldat. Wenn ich ein Soldat bin, bekomme ich immer ein paar Streifschüsse ab und darf mich nicht darüber beklagen. Das ist ja aber eine böse Körperverletzung. Jetzt gehe ich mal zu Gericht und klage dagegen. Das ist einfach eine Auseinandersetzung. Im politischen Raum, so habe ich das 2018 wahrgenommen. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, zum Amtsgericht zu gehen, eine einstweilige Verfügung gegen Politiker zu beantragen oder Journalisten, was sie über mich gesagt haben. Das war ein Flächenbombardement.
Und das innerhalb von 10 Minuten?
Ja, und das musste ich einfach zur Kenntnis nehmen. Ich habe versucht, mich, ich sage mal, in einen Bunker zu begeben, damit nicht so viel auf mich abregnet und es abregnen zu lassen. Was jetzt Herrn Kretschmer angeht.
Ne, der hat ja nichts anderes gesagt. Da bleibt auch dabei.
Ja, aber ich glaube, Herr Kretschmer ist in besonderer Weise politisch loyal oder man könnte auch sagen linientreu und ist auch nicht politisch fallen gelassen worden. Und das eine hängt auch mit dem anderen zusammen. Wenn man nicht mehr als loyal gilt, wenn man nicht linientreu ist, dann wird man fallen gelassen, dann findet eben ein Flächenbombardement statt.
Daran knüpft sich meine Frage. Ich meine, da gehört ja unheimlich viel Kraft, ich möchte fast sagen Idealismus dazu, sich einer Aufgabe zu stellen, wie in Südthüringen zu sagen, nö, ich trete für eine andere CDU ein. Und warum ist diese andere CDU, oder lassen Sie uns teilhaben, wie soll die andere CDU aussehen, als wie sie jetzt ist? Es wird ja nur noch Mitte, Mitte, Mitte gerufen, aber das wollen ja alle.
Naja, jetzt schmeicheln Sie mir aber, Herr Steine. Also ich glaube, das könnten andere auch. Und ich glaube, es gibt auch relativ viele, die auch den Mut haben, einfach gegen den Strom zu schwimmen. Aber die sind nicht so prominent. Das sind kleinere, ich sage mal, Leute, die jedenfalls nicht so eine Karriere hinter sich haben, wie ich sie habe und deswegen auch nicht so auffallen. Aber ich versuche einfach, meinen Beitrag zu leisten. Und ich bin nicht der Einzige in der CDU. Es wurde immer gesagt, Maaßen ist hier ein Solitär. Das ist Blödsinn. Wenn man schon in den Nachbarwahlkreis schaut, zu Albert Weiler, der Albert Weiler, der im Bundestag für die CDU sitzt, vertritt Positionen, wie ich sie auch vertrete, wie auch Silvia Pantel vom Berliner Kreis der CDU-Bundestagsfraktion. Es sind viele in der CDU, die so denken. Allerdings sind das nicht die Leute, die in der ersten Reihe sitzen, sondern die sind in der zweiten oder in der dritten Reihe weil sie jedenfalls unter der derzeitigen Parteiführung nicht die Möglichkeit oder der früheren Parteiführung nicht die Möglichkeit hatten, in die vorderen Ränge zu kommen. Aber es sind doch viele und ich habe die Zuversicht, dass mit meiner Unterstützung wir die CDU wieder auf einen richtigen Kurs bringen, nämlich Richtung Mitte. Ich glaube, es ist unbestritten, das wird auch keiner aus der jetzigen Parteiführung in Frage stellen, dass unter Frau Merkel die CDU einen deutlichen Linkskurs hatte. Und diesen Linkskurs muss man korrigieren. Und ich will nicht, dass die AfD stärker wird. Ich will der AfD Stimmen wegnehmen. Und ich möchte, dass die AfD-Wähler sehen, es gibt auch in der CDU Politiker, genug Politiker, die das Rückgrat haben, die auch die Reputation haben, die Probleme in diesem Land anzusprechen, wie es auch AfD-Politiker manchmal tun, aber die auch den Mut, das Rückgrat und die Kompetenz haben, Lösungen vorzuschlagen, die nicht radikal sind und die nicht blödsinnig sind, sondern die zielführend sind.
Was wäre das jetzt aber nach dem, also ich behaupte ja, die FDU ist sehr in die Mitte gerückt.
In die Mitte gerückt,
ja, da wollen sie ja alle sein. Ne? Das ist ja wie, ich sag mal, wie eine Einheitspartei, ich wage mich fast nicht zu sagen kapitalistisch, weil das schon gar nicht mehr kapitalistisch ist, was ich beobachte. Ich fühle mich an längst vergangene Zeiten erinnert, also wir haben zwar den Euro, aber die Art und Weise, wie hier regiert wird, wie man auch mit Andersdenkenden umgeht, also ich sag mal auch dieses Wort Verschwörungstheoretiker, ne, was ja ganz schnell in einem Einklang mit umstritten genannt wird, das hieß in der DDR
Feindlich-negative Kräfte.
Sehen Sie, jetzt wissen Sie schon, was ich denke.
Und das wollte ich eben Richtlinie vermeiden. 1 1976 des MFS zur Bekämpfung eben feindlich-negativer Kräfte.
Und konterrevolutionäre Elemente. Ja, ganz genau. An das erinnert mich das, also diese Art und Weise. Und warum, weil Sie haben das ja vorhin selber gesagt, warum hat sich die CDU so weit verbiegen lassen? Ich meine, früher war die CDU rechts. Ich erinnere mich noch, als ich beim Mitteldeutschen Rundfunk angefangen habe, da hatte hier die CDU über 40%. Die war allein regierend, sogar noch mehr muss ich gehabt haben. Und dann hat man immer nach dem Kompromiss gesucht, Hauptsache man bleibt an der Macht. Ist das nicht irgendwann für eine Partei auch fast tödlich? Ich meine, wo steht die CDU jetzt?
Also wenn ich Marketingmanager wäre, würde ich sagen, also den Ausdruck die Mitte, das ist ein ganz, ganz toller Slogan. Ja? Wenn man nämlich die Möglichkeit hat zu sagen, ich bin die Mitte, dann bestimme ich auch, wer rechts und wer links ist. Und dann kann ich auch selbst sagen, ich gehe ein paar Meter nach links und bin immer noch die Mitte. Also das muss ich sagen, aus Marketing-Sicht ist das ein unglaublicher Erfolg gewesen, die Definitionshoheit an sich zu ziehen über den Begriff der Mitte. Aber ich glaube, oder ich sagte vorhin schon, es ist eigentlich unbestreitbar so, dass die CDU, wenn man das gesamte Parteienspektrum sich anschaut, immer weiter nach links gewandert ist. Was die Gründe dafür sind, aus meiner Sicht muss man spekulieren. Die Betroffenen müssten sich mal dazu äußern. Gute Journalisten würden sich die Frage stellen und auch Frau Merkel und anderen die Frage stellen, warum sie das so gemacht haben. Ich glaube, ich bin nicht der Richtige, der es beantworten kann. Aber ich muss auch feststellen, dass viele in der CDU mitmarschiert sind nach links und nach Grün. Grün ist für mich auch links. Und sich da auch eingerichtet haben im links-grünen Bereich. Und die arme SPD musste immer weiter auch nach links wandern, bis eigentlich schon die Wand erreicht war und immer krassere Forderungen stellen, um überhaupt noch gehört zu werden.
Das ist auf Deutsch gesagt furchtbar. Ich mache jetzt deshalb mal einen kleinen Bruch. Weil, ich meine, wenn ich schon mal die Chance habe, mit jemandem zu sprechen, der geheimdienstlich unterwegs war. Ich weiß noch, was Erich Honecker sagte, als er im Interview war in Moskau. Und da wurde er gefragt, natürlich auch mit diesem Duktus, ne? Wie konnte es sein, ich gebe das jetzt fast wörtlich wieder, das Interview, wie kann es sein, dass die Allmacht der Staatssicherheit so groß war in der Deutschen Demokratischen Republik und musste das sein? Antwort vom Erich: Nun, jeder Geheimdienst auf dieser Welt hat etwas an sich, für sich und auch gegen sich. Ja? Ich persönlich habe keinen Brief geöffnet, noch eine Karte. Ja, ich war also gar nicht mal dabei. Und im Übrigen, ich weiß auch gar nicht, wie viele Mitglieder der Geheimdienst hatte. Es war ein Geheimdienst. Wussten Sie, wie viele Menschen da mitmachen unter Ihrer Ägide?
Klar, wusste ich.
Sicher. Aber wieso, gut, okay, gut. Aber wieso kommt dann diese Diskrepanz zwischen 500 Leuten, die in Afghanistan für die Deutschen gearbeitet haben, und jetzt sind es, ich glaube, 50.000 laut der Forderung der Grünen? Wie geht das?
Müssen Sie auch die Betreffenden fragen. Ich war auch etwas darüber erstaunt. Ich halte jedenfalls die Zahl für völlig überzogen. Also man kann sich vorstellen, dass, also wir reden jetzt nicht über Geheimdienste, wir reden über die Ortskräfte für die deutsche Botschaft, die Ortskräfte für die Bundeswehr und für die anderen dort in Afghanistan installierten deutschen Einrichtungen. Dass es mehrere hundert sind, ist nachvollziehbar. Fahrer, Dolmetscher, Hilfskräfte, Köche, da kommt einiges zusammen. Auch
Komplizen.
Und Informanten mag es auch geben. Dann kann natürlich der Bereich der Ortskräfte auch weitergezogen werden, wenn man noch an Entwicklungshilfeprojekte denkt. Ortskräfte vielleicht auch für Wirtschaftsunternehmen, wenn man das noch einbinden will, mag auch sein, dass man auf eine größere Zahl kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Zahl, die jetzt in der Welt ist, von mehreren 10.000 Personen zutreffend ist.
Kommt alle. Mich erinnert das an 2015, wo dann viele wirklich gerufen haben, kommt alle, dieses Problem wird Deutschland nie wieder los. Was ist mit diesem Land los?
Ja, was ist mit unserem Land los? Was ist mit der Politik los?
Na, und vor allen Dingen diese Sehnsucht der Selbstzerstörung, geht es uns zu gut in diesem Land? Den Deutschen? Warum machen wir, oder ist das Opportunismus? Will man einfach dabei sein? Was ist das hier?
Also ich habe Angst. Das ist eine Fragestellung, die man nicht ganz so einfach beantworten kann wie mit Ja oder Nein.
Deswegen frage ich es ja, weil ich mir nicht sicher bin. Ich weiß nicht, was hier gespielt wird.
Ja, also es gibt auf der einen Seite die Akteure, die wir in der alten Bundesrepublik seit den 60er Jahren schon kennen. Nicht erst seit 68, sondern schon vorher. Auch die sagen, die Bundesrepublik, dieser kapitalistische Schweinestaat muss kaputt gemacht werden. Ja. Die Sicherheitsbehörden, Bundeswehr, Polizei, Nachrichtendienste als die Exekutivorgane des Schweinestaates angesehen haben, wie sie ihn immer bezeichneten. Deswegen auch Bekämpfung, Diskreditierung, Diffamierung, das war deren Instrument gewesen. Die den Staat insoweit auch destabilisieren wollten, das waren klare Aussagen, auch von den ganzen Vorläufern der Grünen, Friedensbewegung, diese ganzen K-Gruppen, die wir in den 70er Jahren noch hatten. Gesteuert auch vom MFS oder zumindest finanziell unterstützt, Destabilisierung der Freiheitlichen Demokratie Bundesrepublik Deutschland.
Also die Friedensbewegung in der Bundesrepublik, wenn ich da einhaken darf, weil das ist wirklich sehr interessant, das war ja so ein Grundkonsens, wo man sich gefunden hatte, übrigens linke Gruppen, aber eben auch kirchliche, und das war Ami Go Home. Klar. Das galt als das Nonplusultra, darauf hatte man sich verlassen, und das war links.
Ja.
Und ich war mal vorgeschlagen für die ökumenische Friedensdekade, und es gab dann treibende Kräfte, die gesagt haben, um Gottes Willen nicht diesen Menschen, das ist ein Rechter, also das wussten die, man weiß immer Bescheid, wie jemand ist, weil der hat ein T-Shirt angehabt, in Sachsen heißt das Niggi, und dort steht drauf, Ami go home. Und habe ich das provokativ angezogen, aber Ami go home war ja die Losung, wie gesagt, für links Ami go home. Bis 89. Und da kriegte ich von der kirchlichen Seite gesagt, ja, Herr Steimle, bis 89 war das links. Aber jetzt ist Ami go home rechts. Bitte erklären Sie mir das, ich weiß es wirklich nicht. Was ist hier geschehen?
Nun, in den 60er Jahren
Wieso ist das jetzt rechts, Ami go home?
Also warum das jetzt rechts ist, kann ich Ihnen auch nicht erklären. Aber ich versuche Ihnen die anderen Fragen zu erklären. Auch das, was Afghanistan angeht. Was wir hier erleben, ist, dass wir auf der einen Seite eine unglaublich aggressive politische Linke haben seit den 60er Jahren in Deutschland, die das Ziel hatte, Zerstörung der freiheitlichen Demokratie, Umwandlung in einen kommunistischen Traumstaat, in ein kommunistisches Paradies, durch die Unterwanderung auch der Institutionen, insbesondere der Medien. Das war in den 70er Jahren war es ein klares Ziel gewesen. Das können Sie bei Ich glaube, es war Max Scheler gewesen, können Sie es nachlesen, und anderen, die sich damit damals schon beschäftigt hatten. Und dazu kam, dass sie auch Themen generiert haben. Die Linken denken ja viel, die schwatzen zwar viel, aber die denken auch viel. Die haben auch Konzepte gemacht. Man muss bestimmte Themen, die mobilisierungsfähig sind, setzen. welche Themen sind Mobilisierung? Immer Frieden. Frieden ist immer, ne, Humanität. Mit Humanität kann man auch Menschen mobilisieren. So, also mobilisierungsfähige Themen. Unrecht muss man artikulieren und mit Unrecht kann man letztendlich, wenn man das so artikuliert, kann man dann auch Massen mobilisieren.
Aber
man,
das sollte doch für jeden Menschen gelten, egal ob jetzt links
oder... Ja. Aber wissen Sie, diese Themen, die werden dann absolutiert, indem man nur ein Thema rauspickt und rechts und links weglässt. Also die ganzen Facetten im Schwarz- und Graubereich bis zum Weiß, die werden weggelassen. Es wird einfach nur Schwarz und Weiß dargestellt. Okay. Beispielsweise bei den Kolonialkonflikten immer Parteinahme für die unterdrückten, angeblich unterdrückten Menschen. Es wird alles weitere weggelassen. Bei Kriegen immer Parteinahme für die angeblich Unterdrückten. Alles andere wird weggelassen. Das war eine Taktik, die die politische Linke seit den 60er Jahren verfolgt hat. Und das ist unglaublich erfolgreich gewesen. Insoweit unglaublich erfolgreich, dass ein Thema wie Frieden natürlich viele Menschen anspricht.
Und das sollte jeden ansprechen.
Ja, es spricht viele Leute an, aber es werden Leute angesprochen, von den Falschen angesprochen. Nämlich von der politischen Linken, die das Thema nur instrumentalisieren will. Das eigentliche Thema ist uninteressant. Frieden ist insoweit uninteressant. Frieden ist ein Medium zur Mobilisierung von Menschen. Black Lives Matter. Das Problem mit Rassendiskriminierung ist nicht das Ziel der ganzen Bewegung, sondern das Ziel ist die Mobilisierung und Indienstsetzung dieses Themas für ein politisches übergeordnetes Ziel. Und das übergeordnete Ziel ist, Macht. Man will Macht haben. Man will die bestehenden Machtstrukturen zerstören und sich selbst dahinsetzen. Deswegen nimmt man Themen wie Black Lives Matter, also Rassismus, Antidiskriminierung, Antiimperialismus, Antikolonialismus, aber auch Themen wie Umwelt, Klima. Das sind Themen, die Massen mobilisieren, die man wunderbar instrumentalisieren kann. Jetzt komme ich zu dem Punkt, den Sie mit Afghanistan angesprochen haben, Humanität. Humanität ist ein wunderbares Instrument, um Menschen zu mobilisieren, um Menschen auf die Straße zu bringen. Tut etwas für andere. Ihr müsst helfen. Das spricht die Menschen in der tiefsten Seele an. Ihr müsst sie unterstützen.
Black and White werden ändern die Welt. So haben wir das gelernt. Ich gehöre ja auch zu dieser Generation. Darf man nicht vergessen. Also insofern bin ich ein Urlinker. Ich komme ja nun aus der DDR und das war das oberste Staatsziel. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.
Ja.
Und da muss ich sagen, das unterschreibe ich deshalb unabhängig, ob jemand, ich unterhalte mich eigentlich nur mit friedliebenden Menschen. Und wenn jemand sagt, er ist nicht friedliebend, dann möchte ich mit ihm gar nicht mehr reden. Vielleicht bin ich da auch naiv oder blöd, das kann ja sein.
Ich meine, die Grundhaltung ist ja komplett richtig. Mhm. Ich glaube, wir reden mit, da reden wir, glaube ich, mit 99% der Menschen auf der Welt auf der gleichen Ebene.
Danke.
Dass sie alle gegen den Krieg sind, weil das eine, die Friedenssehnsucht, der Friedenswunsch, ist, glaube ich, ein zentrales Thema, das die Menschen anspricht. Nur wenn andere Menschen das instrumentalisieren, und das werbe ich der politischen Linken vor, die instrumentalisieren das Thema zur eigenen Machtschöpfung, Machterweiterung. So, dann kommen natürlich diese Merkwürdigkeiten zustande, dass auf der einen Seite propagiert und agitiert wird, Frieden, und auf der anderen Seite haben die keine Skrupel, Kriege zu führen. Weil das wird dann raussubsumiert. Das sind ja keine Kriege, sondern das sind ja Botschafter des Friedens, die das machen.
Ja, aber welche Kriege führen im Moment die Linken? Die Linken führen im Moment doch keine Kriege.
Nein, jetzt spreche ich jetzt nicht diese Linken an, sondern jetzt spreche ich die Sowjetunion an und den Ostblock, der damals auch Kriege geführt hat, beispielsweise in Afghanistan oder der Einmarsch in
Prag. Die sind aber bei Zeiten wieder raus. Ja? Also die haben gemerkt, das wird nicht. Das hat keinen Sinn.
Ich wollte nur sagen, was Humanität angeht, das ist aus meiner Sicht ein Thema, das zur Massenmobilisierung genutzt wird, um die Leute anzusprechen, auf die eigene Seite zu ziehen. Wir sind die wirklich Guten. Wir sind die Guten, die anderen, die da zweifeln und vielleicht abschieben wollen, das sind die Schlechten. Und wer möchte nicht einfach immer zu den Guten gehören?
Wer möchte nicht im Leben bleiben, die Sonne und den Mond besehen, mit Winden sich herumzutreiben und an Wassern still zu stehen? Also haben Sie völlig recht in diesem Sinne. Also es geht ja auch nicht darum, jemanden zu überzeugen, sondern Gedanken auszutauschen. Und das fand ich übrigens auch toll in dem Interview, was ich gerade mit Ihnen gesehen habe, dass man zum Erkenntnisgewinn kommt. Ne? Also dieses Sprichwort spricht, damit ich dich erkenne. Das ist für mich auch oberste Prämisse. Und ich finde es immer ganz problematisch, wenn jemand sagt, mit denen reden wir nicht. Und insofern bin ich froh, dass Sie da sind. Wir reden nicht nur, wir essen sogar miteinander. Danke.
Vielen Dank.
Na, haben Sie eine andere, oder also, die deutsche Kultur, nehme ich mal an, das hoffe ich doch, mögen Sie, gibt es noch andere Kulturen, die Sie außer der deutschen mögen? Oder sagen, das ist ein Hobby, oder das gefällt mir, oder das finde ich toll?
Ja, die japanische Kultur mag ich. Ich mag es auch in Japan zu sein, das Land gefällt mir. Mir gefallen die Menschen, wie sie denken. Das ist eine ganz andere Denke in Japan als bei uns. Und es macht einfach Spaß, in eine ganz andere Kultur einzutauchen, wo man etwas anders denkt, etwas anders lebt. Fängt an beim Linksverkehr, fängt an, dass man anders dann die Zahlen zählt an der Hand.
Mhm. Ist dort Linksverkehr, ja? Mhm. So wie in England? Mhm. Wusste ich nicht. Ja. Ich meine, Sie können das bestimmt nicht in einem Satz sagen, aber Sie sind immer noch in der CDU und keiner anderen Partei, weil?
Also ich bin in der Partei deshalb, weil ich die Position der Partei unter Helmut Kohl richtig fand. Franz Josef Strauß fand ich hervorragend, weil es viele in der Partei gibt, die diese Position noch vertreten. Ich diese Position auch in der CDU stärken will, dass die CDU wieder auf diesen Kurs kommt. Als Volkspartei. Ich räume durchaus ein, es gibt Personen in der Gruppen in der CDU, die zu verschiedenen Punkten andere Positionen haben. Soll es auch geben, soll es auch geben. Eine Volkspartei zeichnet sich dadurch aus,
dass es verschiedene Strömungen gibt.
Dass es verschiedene Strömungen gibt, genau.
Also wenn ich an Friedrich Merz gebe, denke, immerhin der, ich kann ja nicht sagen Statthalter, eher Staatshalter von BlackRock, meine, der hat ja nun auch wieder großen Aufwind bekommen in der Partei. Also wenn man weiß, dass die Bundesrepublik vielleicht ein Vermögen hat, womit sie haushalten kann, sprich also der Haushalt von 360 Milliarden, was wir ausgeben können, und man weiß, dass BlackRock bei 9,1 Billionen steht, ist es da falsch zu sagen, dass die Nationalstaaten ausgedient haben und wir nur noch Futter sind für die Globalisten?
Also so, was Sie über Friedrich Merz sagen, würde ich so nicht stehen lassen.
Nein.
Ich finde es ja gut, dass es wirklich Leute gibt, die was drauf haben, die aus der Wirtschaft kommen. Ob das nun Unternehmer oder Angestellte sind, Handwerker oder Arbeiter. Aber die wirklich mal gearbeitet haben und nicht nur, ich sage mal, in irgendwelchen Clubs schwadroniert haben oder nicht nur Transferleistungen bezogen haben, sondern die gearbeitet haben und in die Politik gehen. So, und jeder, ich sage mal, der aus der Wirtschaft in die Politik geht, bringt auch in gewisser Weise, bringt ja seine Vergangenheit mit. Der eine bringt dann seine Erfahrung aus der Anwaltskanzlei mit und der andere eben aus seinem derartigen Unternehmen. Was natürlich nicht sein kann, ist, dass es dann Loyalitätskonflikte gibt, dass man dann Interessen des Unternehmens in der Politik vertritt. So, und was die großen globalen, Unternehmen angeht, mache ich mir natürlich auch Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass die Nationalstaaten da unter die Räder kommen. Nicht, weil ich das Wort Nationalstaat so wunderbar finde und ein Romantiker des 19. Jahrhunderts bin. Sondern weil der Nationalstaat die Gewährleistung einer Demokratie ist. Mhm. Ja, nur der Nationalstaat gewährleistet eine freiheitliche Demokratie unter Beteiligung aller Bürger als Souverän. Nur das. Wenn Sie schon Europa anschauen, das hat wenig noch mit Demokratie zu tun. Wir haben das Europaparlament, das Europaparlament, da findet keine allgemeinen gleichen Wahlen statt. Wenn ich sehe, wie viele Stimmen im Grunde genommen die Menschen in Malta haben und Luxemburg im Vergleich eben zur Wertigkeit unserer deutschen Stimmen, das hat nichts mehr mit allgemein zu tun und gleiches Stimmrecht. Also nur der Nationalstaat gewährleistet Demokratie heutzutage. Und deswegen sehe ich es als große Gefahr an, wenn die Nationalstaaten weggeschoben werden und die Macht wird entweder an global agierende Unternehmen gegeben oder herangezogen. Ich hab's verstanden. Oder ja, zwischenstaatliche Organisationen, NGOs.
Ja, die eigentlichen Machtbefugnisse haben.
Genau, und die nationalen Parlamente dienen im Grunde genommen nur noch dem Abnicken von Entscheidungen, wo letztendlich Politiker dann sagen, tut mir leid, die haben in Brüssel entschieden oder die WHO hat beschlossen.
Aber warum ist das so geschehen? Warum? Wer hat das zugelassen? Und warum? Und wer steckt dahinter? Also wir haben ja immer gelernt, wem nützt es? Warum geschieht so etwas? Die stellt sich übrigens jeder Kriminalist.
Ja,
aber wer hat ein Interesse daran?
Schauen Sie meine...
Selbst der Papst spricht von Globalisten. Und ich muss das deshalb dazu sagen, weil wer heute Globalist sagt, ist sofort ein Verschwörungstheoretiker beziehungsweise, ein Antisemit. Und ich finde das unanständig. Ich hoffe, Sie geben mir recht, lieber Herr Maaßen, wenn ich sage, wenn ich immer, es gibt ein deutsches Sprichwort, was ich denke und tue, traue ich anderen zu. Also diejenigen, die immer mit dem Finger zeigen, der, mit dem redet man nicht, das ist ein Rassist. Also, und ohne mit ihm zu reden oder, also ich finde das abenteuerlich, was hier vor sich geht.
Also ich verstehe, dass sehr, sehr viele Menschen sich immer die Frage stellen, warum.
Ja, was passiert hier?
Ja, verstehe ich auch. Das sind alles berechtigte Fragen. Die Fragen, die wird man erst klären können, natürlich, wenn die Betroffenen auch darüber mal reden. Ja? Ich finde es immer bemerkenswert, dass unsere Journalisten die Fragen, die diese Menschen sich stellen, warum werden so viele Souveränitätsbefugnisse zum Beispiel abgegeben, wenn die WHO mit Corona komplett versagt hat als Frühwarnsystem, komplett versagt hat, wo noch der WHO-Direktor ein ehemaliger Maoist aus... wo kommt er her? Eritrea, aus Eritrea, der von China unterstützt wurde, um WHO-Direktor zu werden. Wenn er sagt, Anfang letzten Jahres, die Chinesen haben alles im Griff, das ist alles gar nicht so schlimm, da stelle ich mir die Frage, wie kann es sein, dass es Politiker in Deutschland gibt, die sagen, die WHO muss noch mehr Befugnisse bekommen. Da muss ich sagen, die WHO hat die Aufgaben nicht gemacht. Noch schlimmer, die WHO hat dazu beigetragen, dass diese Pandemie zu einer wirklichen Pandemie wurde oder diese Epidemie zu einer Pandemie wurde. Man müsste andere Konsequenzen rausziehen. Also die Frage, warum, kann man natürlich nur vollständig erklären, wenn alle, die beteiligt sind, darüber reden und wenn die Akten vorliegen. Bislang muss man eigentlich mit Arbeitshypothesen arbeiten. Im Strafrecht macht man das mit einem Verdacht. Die Journalisten nennen es Verschwörungstheorie. Als Strafrechtsjurist würde ich sagen, ein Anfangsverdacht, aus dem sich dann ein dringender Tatverdacht ergibt, auf dessen Grund dessen man dann auch noch weitergehende Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen durchführen kann. Und eigentliche Frage ist aber nicht das Warum als politisch denkender Mensch, sondern die eigentliche Frage ist, was machen wir draus? Wissen Sie, ich habe
viele werden müde.
Ja, nein, ich will auf Folgendes hinaus. Es geht nicht nur um Vergangenheitsbewältigung, nach hinten schauen, warum, sondern das Entscheidende für mich, wenn ich politisch denke, oder ich sage mal als jemand, der Gefahren abwehrt, ist, was mache ich draus? Wie verhindere ich, dass aus der jetzigen Situation noch Schlimmeres entsteht? Ich muss die jetzige Situation analysieren, versuche natürlich auch nach hinten zu blicken, um zu sehen, wie könnte es entstanden sein. Aber das Entscheidende ist, die Zukunft zu gestalten.
Moment, wer nicht weiß, woher er kommt, weiß aber auch nicht, wo es hingeht. Und an die Frage anknüpfend, lieber Herr Maaßen, was ist denn dann unsere große Sorge und Ihre mit? Was wird, ich meine, gerade mit unserem Deutschland, was passiert mit uns? Wir werden zerrieben.
Schauen Sie mal, ich habe viele, viele Jahre Gefahrenabwehr gemacht. Mhm. So nennt man das als Jurist, Gefahrenabwehren. Das ist was ganz anderes als Strafverfolgung. Bei der Strafverfolgung geht es darum, den Täter festzunehmen. Bei der Gefahrenabwehr geht es nicht um den Täter in erster Linie, sondern darum, dass sich eine Straftat nicht als Straftat entwickelt oder dass ein Brand gelöscht wird. Das heißt also, wenn ich einen Brand sehe, interessiert mich weniger, wer ist der Urheber, sondern mich interessiert es, wie kriege ich das Feuer aus. So, und in der Situation nehme ich mich auch wahr. Natürlich ist es auch von Interesse zu sehen, was war passiert. Wer könnte es angezündet haben? Das ist ein ganz anderes Thema. Das Entscheidende ist, die Zukunft zu gestalten, Feuer ausmachen, Ruhe und dann neu aufbauen und dann auch alles dann aufarbeiten.
Ja, aber
ist das so falsch?
Nein, doch nicht ganz meine Frage, weil, wie gesagt, also ich sehe, unser Deutschland wird wirtschaftlich auch durch die Vereinigten Staaten von Amerika, gerät unter Druck, bis hin, dass man eben sagt, die Autos, die sind nicht mehr gut, die wollen wir jetzt nicht mehr, jetzt machen wir alle E-Autos. Und die Leute kommen aber zum Teil eben gar nicht mehr hinterher. Also ich will damit sagen, das, was wir jetzt im Spannungsfeld erleben, dass die Leute aufeinander gehetzt werden, Linke, Rechte, Geimpfte, Nicht-Geimpfte, Schwule, Heterogene, hat für mein Dafürhalten auch etwas damit zu tun, dass die ökonomischen Parameter nicht mehr die sind, wie sie einmal waren. Und jetzt möchte man Spuren verwischen, nach dem Motto, wir sollen nicht erkennen, wer dahinter steckt. Ist meine Theorie.
Das ist der richtige Ausdruck, dass eine Theorie oder ist eine Arbeitshypothese, mit der man arbeiten kann, um das zu erklären, was wir gerade feststellen. Ja? Wir haben ja wenig an Tatsachenmaterial. Ich meine, wir sind ja nicht dumm.
Moment, wir reden immer vom Wirtschaftswachstum. Also ich höre nur Wachstum, Wachstum ohne Ende. Wollt ihr das totale Wachstum? Aber jeder Arzt weiß, ungebremstes Wachstum ist letzten Endes Krebs. Und ich glaube, wir sollten mal eine Gesellschaft, und da würde ich Sie auch gerne fragen, vielleicht propagieren, versuchen zu leben, wenigstens versuchen, wo man mal anfängt, nach Bedarf zu produzieren und eben nicht nur nach Gewinn. Weil sonst gehen wir ja alle. Also jede Position, ich rede das mal bis dahin, oder wie sehen Sie das? Also eine Gesellschaft versuchen zu formulieren, die mal anfängt, nicht nur nach Gewinn zu produzieren, sondern eben mal auch nach Bedarf. Und eben nicht nur immer Gewinn, Gewinn, Wachstum, wo soll das enden? Wir haben ja nicht weniger Energie, sondern wir wollen nur, dass andere Leute mit dieser Energie, die dann produziert wird, Gewinne machen. Der Energie ist das völlig egal. Und deswegen finde ich, ist die Menschheit auch auf einem völlig falschen Weg.
Ja, also ich will die Frage nicht sofort beantworten, weil das, wissen Sie, Sie haben etwas angesprochen, was sehr komplex ist. Wenn Sie sagen, die Menschheit, die Gesellschaft soll nach Bedarf produzieren, nach dem wirklichen Bedarf und nicht einfach den Bedarf noch selber schaffen.
Sag mal jetzt mal im Kapitalismus, also wer braucht 4 Autos, es ist doch 3-mal im Jahr im Urlaub abgeben. Vernunft wäre auch eine Kategorie, die uns gut zu Gesicht der westlichen Welt zu Gesicht stehen würde. Abgeben letzten Endes als Stichwort. Warum ist das unmöglich?
Nein, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Man muss die Folge und Nebenwirkungen, die Voraussetzung einfach sehen. Also der Mensch ist eigentlich ein Wesen, das zwar ein Gruppenwesen ist, aber das gewisse Freiheiten will. Und wenn Sie den Menschen diese Freiheiten nicht geben, indem Sie sagen, wir ordnen hier an, per Ordre de Mufti, jede Familie oder auf 4 Köpfe kommt nur ein Auto, und es muss ein E-Auto sein und man darf das Auto nur so und so nutzen oder Urlaubsreisen nur einmal im Jahr oder 2-mal im Jahr und davon eine Flugreise, dann sind das ganz erhebliche Eingriffe in die Privatautonomie. Ja, das sind wir nicht weit von, nein, das sind wir nicht weit, sondern das sind wir in der Planwirtschaft.
Oder gucken Sie sich 2G an,
so, die Spaltung. So, dann kommt aber dann das typische DDR-Problem. Was machen Sie mit den Leuten, die sagen, das mache ich nicht? Ja, was machen Sie? Und wer soll das entscheiden? Wollen Sie bildungsferne, berufslose Politiker das entscheiden lassen? Ich meine, in dem Gremium, das dann in der Regierung ist oder Parlament, sollen diese Leute dann entscheiden? Also Familie Steimle, die dürfen nur ein Auto haben mit so und so viel Kubik oder ein Auto haben, das ein E-Auto ist und dürfen nur so und so viele Kilometer im Monat fahren. Wollen Sie sich das von diesen Leuten vorschreiben lassen? Also ich sage
Wenn
mal...
Sie, ja...
Ja, ich meine, ich stelle nur Fragen, Herr Steimle. Ich meine, Sie haben eine Theorie geäußert, die vielleicht sinnvoll ist, aber...
Wenn man alle erstmal an einen Tisch holen würde, wissen Sie, weil es gibt ja niemanden, das sehen wir ja auch an dem Spektrum, wo wir jetzt sind. Nehmen wir doch mal an, und das ist das, deswegen, wo ich hin will. Ja. Nehmen wir doch mal an, jetzt ist die Bundestagswahl 2020. Ja. Sie wissen, wer gemeint ist. Man wird nicht umhinkommen, sich an einen Tisch setzen zu müssen. Und auch wenn wir nicht der Nabel der Welt sind, aber wir sollten versuchen, uns an einen Tisch zu setzen, um diese Probleme, die da sind, gemeinsam zu lösen und nicht, dass einer sagt, so wird's gemacht. Aber da sehe ich gar keine Möglichkeit. Also ich habe Angst vor dem, was uns hier erwartet.
Also das Wort Angst ist ein Wort, das ich am häufigsten höre in den Gesprächen mit den Bürgern in dem Wahlkreis Südthüringen, wo ich jetzt bin, am häufigsten. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man durch die Orte fährt, es sieht wunderschön aus, toll gepflegt. Die haben sehr, sehr viel gemacht. Also da ist wirklich Deutschland, kann man fast sagen, am schönsten in Südthüringen.
Die Hülle ist großartig, aber der Kern?
Nein, nein, auch die Leute sind großartig, die ich da kennengelernt habe. Das sind gebildete Leute, das sind Leute, die auch noch mit den eigenen Händen arbeiten. Das sind Handwerker, die wirklich auch aktiv sind. Also ich finde die Leute großartig. Aber die sagen mir, die haben Angst.
Ja, und das ist aber erstmal kein schlechtes Gefühl, weil Angst sensibilisiert auch. Und man ist in einer Spannung. Man ist offen, man ist wachsam. Das ist das richtige Wort. Und Wachsamkeit sollte eigentlich zu jedem Leben gehören.
Genau. Also, aber Angst hat man immer nur dann vor einer Situation, die man nicht überschaut, ja, weil sie ungewiss ist. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, ist man auch nicht in der Lage, dann, sagen wir mal, in den Werkzeugkasten zu greifen und dann die richtigen Werkzeuge rauszuholen, um das Problem zu lösen, um frühzeitig zu lösen. Und ich glaube, das ist eine zutreffende Befürchtung der Menschen. In Südthüringen, ich teile die Befürchtung auch, und auch in vielen Teilen Deutschlands höre ich das auch, sie wissen nicht, was auf uns zukommt, was wird nach Corona kommen. Wird es je nach Corona geben oder wird uns Corona hier noch dauerhaft begleiten? Was wird aus unseren Kindern, die ein Schuljahr fast verloren haben? Müssen wir dauernd hier die Mund-Nasen-Bedeckung tragen? Werden wir hier wirklich klassifiziert nach 2G, ja, also Menschen erster und zweiter Klasse? Wie geht es weiter mit unserer Währung? Ja. Weil ich meine, egal mit wem ich da rede und vor allem, ich rede auch mit vielen ganz normalen Leuten, die keine Universität besucht haben, die einfach eine Berufsausbildung gemacht haben, die ihre Firma aufgebaut haben und die mir einfach sagen, Herr Maaßen, das kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, dass jeden Tag hier Milliarden an Euro neu an Papiergeld gedruckt werden und es findet keine Wertschöpfung statt. Und die stellen sich letztendlich die Frage, werden wir hier eine Mekka, wo führt das hin? So, das sind berechtigte Fragen, die stellen. Also die Angst ist groß. Es ist die Frage halt, wie man diese Angst auffangen kann.
Und können wir das überhaupt als Deutsche? Oder können wir das?
Ja, also ich denke
mir. Was glauben Sie, wie können wir das?
Also ich glaube, wir Deutsche können jedenfalls die Angst erklären. Die auch den Teilen nehmen, wenn alle Daten wirklich offen auf dem Tisch wären, wenn man ganz offen und frei darüber reden würde.
Kassensturz nach dem
Kassensturz, Kassensturz, was den Euro angeht, Kassensturz, ich sage mal, was die Bürgerrechte angeht, Kassensturz auch dessen, was hier unsere Politiker denken, was hinter deren Stirn vorgeht, weil vieles nimmt man den Politikern nicht mehr ab, wenn sie heute Hü sagen, morgen machen sie Hot und tun so, als ob die im Grunde genommen immer Hot erklärt hätten. Das nimmt man denen nicht ab, wenn man da auch einen, ich sage mal, einen politischen Kassensturz machen würde über das, was in den letzten Jahren gelaufen ist und wie die Politiker, wo die uns hinlenken würden. Da würde man vielen Leuten die Angst nehmen, weil man dann die Möglichkeiten hätte, auch die richtigen Werkzeuge aus dem Werkzeugschrank zu holen.
Wofür würde dann Hans-Georg Maaßen stehen nach der Bundestagswahl? Was würden Sie den Menschen zurückgeben? Habe ich da etwas herausgehört?
Also ich möchte den Leuten vor allem Sicherheit zurückgeben. Ich stehe für Stabilität, für Sicherheit, aber das setzt als erstes voraus, dass man weiß, in was für einer Lage ist man. Was man im Nachrichtendienst wirklich lernt, ich sage mal von Kindesbeinen an, ist analysieren. Informationen zu sammeln, so viele man bekommt, aus diesen Informationen ein Bild, ein Lagebild zu machen und dieses Lagebild zu verstehen. Wie ist die Lage in Deutschland? Welche Rolle spielt die Partei? Welche Rolle spielt die Person? Wie ist die Währungslage? Wie ist die Corona-Lage? Und dann schaut man über den Tellerrand hinaus. Wie ist die Lage in den USA? Und wird dann feststellen, dass die Lage in den USA durchaus auch ähnlich ist oder Ähnlichkeiten aufweist zu Deutschland.
Und Sie haben sich, nehme ich mal an, damit beschäftigt?
Was? Womit beschäftigt?
Mit diesen Dingen, die Sie gerade beschrieben haben?
Natürlich habe ich mich auch damit beschäftigt. Also ich will nicht sagen als Nachrichtendienstchef.
Nein, aber könnte es denn dann auch sein, dass man auf Sie nicht gehört hat? Oder anders, wenn man nicht auf Sie gehört hat, warum hat man nicht auf Sie gehört? Haben Sie jemals Frau Merkel kennengelernt?
Ach, jetzt stellen Sie aber wirklich indiskrete Fragen.
Ne, wieso?
Also ich möchte mich nicht zu meiner alten Funktion so detailreich äußern.
Ich frage als Mensch.
Ja, als Mensch. Ich habe Frau Merkel kennengelernt. Natürlich in meiner Funktion trifft man auch die Bundeskanzlerin, führt mit ihr auch Gespräche. Und auch mit einer Reihe von Ressortministern führt man Gespräche. Und der Nachrichtendienst hat nicht die Aufgaben, politische Entscheidungen zu treffen, sondern der Nachrichtendienst, ob das der Inlandsdienst ist, wie der Verfassungsschutz, oder der Auslandsdienst, wie der BND, der gibt Informationen und
macht Lagebilder. Und die waren aber bekannt, also das wussten die Leute? Die Verantwortlichen.
Also das wissen entweder die verantwortlichen Leute oder die Mitarbeiter der verantwortlichen Leute.
Weil sie dann frage ich noch ganz anders. Würde Deutschland anders, hätte es anders laufen können, wenn man auf die Sachen, die Sie erarbeitet haben, mit Ihren Mitarbeitern gehört hätte?
Also wenn Sie jetzt Bezug nehmen auf...
Generell.
Also ich will mal sagen, nein, ich möchte wie folgt Ihnen das erklären. Als Nachrichtendienst liefert man aus dem jeweiligen Bereich Informationen. Sicherheitslage. Ne? Man könnte so laufen. Man macht Szenarien. Teilt man der Bundesregierung mit, man berichtet auch über Einzelfälle, teilt man mit. So, und die Bundesregierung hat den Auftrag, das ist deren politischer Auftrag, aus diesen Informationen, die sie hat vom Nachrichtendienst, aber auch vom Auswärtigen Amt, aus den Zeitungen und aufgrund des politischen Profils eine Entscheidung zu treffen. Ja, und Sie können sich vorstellen, es gibt Leute, die sind die Hardliner, als solche werden immer die Leute der inneren Sicherheit angesehen.
Die Falken,
die sagen, und wir müssen hier dies und jenes machen und so weiter. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, wir müssen auch noch auf was anderes achten, wir müssen auf die Wirtschaft achten. Ich habe das zum Beispiel in der Migrationspolitik erlebt, wo die wirtschaftsfreundlichen Politiker gesagt haben, wir brauchen viel mehr Ausländer aus dem Ausland für unsere Wirtschaft. Die Migrationsexperten sagten, es geht gar nicht.
Ja, klar. Ja, ich höre heute noch Frau Göring-Eckardt, wir sollten stolz und glücklich sein über all die Menschen, die zu uns kommen. Wir bekommen diese Menschen quasi geschenkt.
Ja.
Da habe ich gedacht, Herr, lass es Hirn regnen.
Ja.
Wahnsinn.
Schauen Sie, und die Bundesregierung hat dann den Auftrag, dass die Aufgabe, aus diesen verschiedenen Perspektiven eine Entscheidung zu treffen. Und das kann im Zweifel sein für die Position der Nachrichtendienste oder für die Position einer anderen Einrichtung, kann aber auch dagegen sein.
Kann es sein, dass die Mehrheit der Menschen, die hier leben, ähnlich wie in der DDR, etwas völlig anderes sehen, empfinden, tagtäglich erleben, als das, was die Wirklichkeit, beziehungsweise nicht die Wirklichkeit, sondern der Überbau ihnen präsentiert? Sprich, was die Medien hier jeden Tag bekannt geben. Also ich fühle mich, wie gesagt, an längst vergangene Tage erinnert und reibe mir verdutzt die Augen und denke immer, Uwe, ich kenne das alles her vom Gefühl. Sie haben ja nicht den Vergleich. Ich habe das alles schon mal erlebt. Und wenn diese Angst, wenn etwas überhaupt hängen geblieben ist in der Deutschen Demokratischen Republik, dann wollten wir nie wieder Angst haben. Und wir wollten frei sprechen und Gedankenfreiheit, so wie ich das jetzt auch hier versuche mit Ihnen, dass das möglich ist. Und ich merke aber, die Korridore werden immer enger, mit denen spricht man eben nicht. Und also Basis und Überbau haben sich doch völlig voneinander entfernt. Und wir erleben wie ein Déjà-vu, das ist wie, ich behaupte jetzt mal, wie 88 in der DDR. Und ich habe Sorge, dass dieses System, in dem wir leben, vorm Zusammenbruch steht. Und dass man deswegen auch wie die Wahnsinnigen draufhaut, und ich habe fast den Eindruck, nehmen Sie es mir nicht übel, ich rede frei von der Leber, wir jagen die Falschen.
Also ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Menschen in Deutschland denken.
Das weiß ich.
Das war ja auch aber ich, sage, ich sage, wollte Ihnen auch sagen, ich habe mich auch als Verfassungsschutzpräsident immer bemüht, auch die Stimmung in Deutschland einfach zu erfühlen, mitzubekommen. Wie denken die Menschen? Gerade so 2015, Sie erinnern sich, als die ganzen Pegida, Legida und so weiter, Tygida-Bewegungen.
Pegida war eher da, bevor die Leute gekommen sind. Also dieses seismografische Gespür, das war nämlich die Gründung auch von Pegida, zu sagen, wir wollen keine Kulturkämpfe auf deutschem Boden. Und was ist jetzt daran schlimm? Und dann hat man alles versucht, um zu sagen, ihr seid Nazis, mit euch darf man nicht reden. Da waren Professoren, da waren Leute aus der Armee, die waren hier bei Pegida versammelt.
Ja, also ich glaube, mit dem Wort Pegida habe ich Ihnen jetzt eine Steilvorlage gegeben, die ich eigentlich gar nicht geben wollte.
Ach, mir nicht, ich habe mit Pegida nichts zu tun.
Ich wollte nur sagen, die waren eher da. Ich wollte das Thema gar nicht wechseln in Richtung Pegida. Ich wollte einfach erklären, dass es... Ich habe mich immer damit beschäftigt, wie denken die Leute bei uns in Deutschland?
Die haben sich versucht einzufühlen.
Ich habe mich versucht, die Stimmung, auch mit Blick darauf, wohin kann sich das entwickeln? Kann es zu einer Radikalisierung führen? Und ich habe 2015 gespürt, also die Gesellschaft ist gespalten. Ich konnte nicht sagen, wie viele Leute auf der einen Seite der Spalte waren und wie viele auf der anderen Seite. Es waren diese Willkommenskulturanhänger und es waren diejenigen, die gesagt haben, passt auf, wir haben Angst, bitte aufhören damit. Das hat weiter deutlich zugenommen. Und Sie sprachen von der Stimmung, die Sie so empfinden. Ich empfinde auch, wenn ich mit vielen Menschen rede, dass sie Angst haben vor einer Diktatur. Das sagen sie mir ganz offen. Ich reise hier ja sehr viel durch meinen Wahlkreis, den ich hoffentlich wahrscheinlich gewinne. Mhm. Rede mit, ich weiß nicht, Hunderten oder ein paar Tausend Menschen, die ich so treffe. Und in all den Gesprächen, die ich mit den Leuten führe, ist das Thema Angst wichtig, das Thema Meinungsfreiheit wichtig. Mhm. Und immer wieder bei der Altersgruppe 50 plus höre ich, also wir kommen aus der Zukunft, wir haben das irgendwie schon mal erlebt. So, und das ist aus meiner Sicht eine relevante Tatsache, vor der sich Berlin auch nicht verschließen darf.
Und da warum spiegeln das die Medien nicht wieder?
Und da komme ich auf Ihren Punkt. Ich habe auch den Eindruck, dass Berlin, also die Politik in Berlin und die Medien da in ihrer Blase leben. Die schauen sich gegenseitig an und bestätigen sich. Ja. Und die können sich gar nicht vorstellen, dass Menschen irgendwie anders ticken.
Ja.
Dazu kommt das grundlegende Problem bei den Medien. Deswegen bin ich auch am öffentlich-rechtlichen Pranger als der Belzebub, als der Mephisto.
Sie wollen die ja abschaffen, habe ich gelesen.
Ja, habe ich nicht gesagt.
Auch geklärt haben.
Ja, also es geht nicht darum, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk per se abschaffen, sondern es geht darum, wir brauchen eine grundlegende Reform. Und wenn er selbst nicht reformfähig ist, dann brauchen wir wirklich einen Restart, einen Neuanfang beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau das habe ich gesagt. Ich habe den Eindruck, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Teilen nicht mehr reformbereit. Er ist noch nicht mal bereit, kleinste Reformen vorzunehmen, die vorgeschlagen werden. Ist nicht bereit, bei der Kostenstruktur das zu tun, was jeder tut, nämlich zu sparen. Überhaupt gar nicht bereit.
Oder mal einen Kassensturz zu machen.
Wir brauchen keine 67 Radioprogramme und x Spachten Fernsehprogramme und so weiter. Und da habe ich den Eindruck, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir es auch zu tun mit einem durchaus politischen Problem.
Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsfern? Haben Sie den Eindruck? Oder, also das ist ja das ein Grund gewesen, weswegen ich entfernt wurde, weil ich daran gezweifelt habe. Und meine Grundtheorie ist aber, wer nicht zweifelt, der
darf
ist
ich?
Verrückt.
Ja, darf ich auch hier wohl.
Unbedingt.
Ja.
Also ich wiederhole das nochmal. Meine Grundtheorie ist, wer nicht zweifelt, der ist verrückt.
Ich finde, das ist mit eines der besten japanischen Biorekieren in Ichiban.
Habe ich verstanden.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht in Teilen gute Arbeit, das muss man lassen. Da denke ich aber nicht an die politischen Programme, da denke ich durchaus auch an Bildungsprogramme, Kulturprogramme.
Natursendungen
durchaus. Und das kann
Kulturmagazin, Arthur, kann ich sehr empfehlen.
Da kann man auch nicht sagen, also ein Privatsender
würde das besser bringen,
er wird es im Zweifel nicht bringen, weil es sich nicht rechnet. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht auch Sachen, die weit über die Grundversorgung hinausgehen.
Dieses Gender-Gequatsche.
Das ist aber jetzt kommen wir zur Politik. Jetzt kommen wir zur Politik. Also wenn 92% der ARD-Volontäre sagen, wir sind Anhänger von Grün, von Tiefrot, ja, also SED, die Linke. Und
SED gibt es ja nicht mehr. Lieber Herr Mausen, Entschuldigung, SED gibt es nicht mehr.
Was erzählen Sie mir denn da?
Nein.
Was erzählen Sie mir denn da? Also da muss ich Ihnen aber deutlich widersprechen.
Ist ja prima.
Ja, also die Partei Die Linke ist die SED. Die SED hat sich viermal, nach meiner Erinnerung, umbenannt. So ähnlich wie die PKK. Ne? Sie erinnern sich an die kurdische
Arbeiterpartei.
Genau, ja. Die hat sich auch immer wieder umbenannt. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Name heißt, aber wir haben uns in Deutschland dran gewöhnt. Wir nennen die einfach PKK, egal wie die sich jetzt nennen. Wir nennen sie einfach PKK. Und bei der SED ist es so, die haben sich direkt nach der Katastrophe von 89, aus deren Perspektive Katastrophe, haben die sich dann in PDS umbenannt und dann haben die sich dann weiter in Linke umbenannt. Und WASG, PDS.
Bis dahingehend darf man auch nicht ganz vergessen, dass sie ihre eigentlichen Leute wie Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht jetzt auch opfern wollen und sagen, die müssen ausgeschlossen werden, weil sie an Begriffe glauben wie Volk, Nation und Vaterland und Heimat. Und das ist doch etwas, wo ich sage, sag mal, habt ihr sie alle? Was ist denn hier nur wieder los?
Also mein Eindruck ist, die Linke, diese eigentlich die SED ist, hat natürlich auch eine erhebliche personelle Veränderung vorgenommen.
Absolut.
So, und
Und Sie hören nicht
zu. Die SED oder die PDS in den 90er Jahren war in Teilen eine linke regionale Reformpartei gewesen, die die Interessen im Ostteil Deutschlands auch zu einem Gutteil vertreten
hat. Und weil Sie immer gesagt haben, wir sind für den Frieden, wir sind die einzige Partei, die dafür eintreten, dass die Raketen verschwinden, die atomaren Raketen. Man darf nie vergessen, die Russen haben ihre mitgenommen. Ne? Warum sind die amerikanischen Atomraketen noch hier?
Jetzt fangen Sie immer wieder neue Themen.
Entschuldigung, wenn ich Sie schon mal da habe.
Ja,
wenn Sie dann in Schmalkalden regieren, da sehen wir uns ja nicht mehr.
Oder Suhl oder Hildburghausen.
Genau.
Oder auch in Berlin dann sind.
Ja. Entschuldigung.
Und die Linke oder die PDS damals hat zu einem, ich glaube Anfang der 2000er war so, kann man sagen, der Bruch auch mit der WASG, wo viele wirkliche Westmarxisten in die Linke gegangen sind. Mhm. Und diese Westmarxisten haben nicht diese, aus meiner Sicht, staatstragende Prägung der SED-Leute oder der aus der SED-Schule oder FDJ-Kaderschule gekommen sind, sondern sind aus meiner Sicht eher die westeuropäischen Teehaus-Marxisten, die dann in der PDS, in der Linken, dann das Sagen hatten. Und wo viele hier im Osten, die aus der alten SED kamen, sagen, was nehme ich denn hier wahr? Plötzlich kommen dann PKK-Tanten aus dem Westen hier in meine Partei und versuchen mir zu erklären, was Kommunismus ist.
Wie ich gelebt wurde. So. Oder bitte nicht zu vergessen, wo das war leider auch ein ganz schlimmes Beispiel, wo gesagt wurde, wir werden die Kapitalisten an die Wand stellen. Und dann wurde so gelacht und dann sagt Herr Rixer, war es glaube ich, Rixinger, nein, wir werden sie nicht töten, wir werden sie arbeiten lassen. Mhm. Also da ist mir auch, muss ich sagen, das ist auch eine Art von links. Ich lehne jede Form von Radikalität ab und fühle mich trotzdem als Linker. Und ich sage Ihnen auch, warum? Ich will daran glauben, dass es eine gerechtere Welt geben kann, ohne Kriege. Und die, Entschuldigung, aber wenn ich sehe, was die Russen haben, weil jetzt auch immer so als Bösewichte beschrieben werden und wie kann man sich mit Putin treffen, das ist unser unmittelbarer Nachbar. Und letzten Endes hat Deutschland diesen Krieg angefangen, 1939 am 1. September und eben nicht die Russen. Das können wir nicht uns zurechtbiegen.
Also ich sehe mich auch eher als einen Linken an. Ne? Haben wir schon mal eins gemeinsam, aber ich sehe mich nicht als Linken an im Sinne der linken Ideologie, sondern ich sehe mich als einen sozialen Menschen an. Ja, also ich komme vom linken Niederrhein, streng katholischer Niederrhein früher, und das waren so die Pater Leppich-Katholiken gewesen, Arbeiter gegen Kleinbürger waren da gewesen, die Herz-Jesu-Linken. Ja. Mhm. Und das waren diejenigen in meiner Heimatstadt, katholische Soziallehre, Volksverein für das katholische Deutschland, das waren so auch katholische Gewerkschaftler
gewesen. Eigentlich gar nicht so weit entfernt.
Ja, Moment, und das müssen Sie wirklich unterscheiden zwischen der linken Ideologie.
Ja, ich versuche.
Und ich sage mal einer sozialen Politik. Mhm. Unter linker Ideologie, und da bin ich wieder bei dem Punkt, den wir eingangs hatten, verstehe ich, man instrumentalisiert bestimmte Themen. Mhm. Ich sprach vorhin von Black Lives Matter Bewegung, von Klimaschutz, von Antikolonialismus, Antiimperialismus. Und im 19. Jahrhundert die soziale Frage. Die soziale Frage wurde von Lenin ja aus meiner Sicht instrumentalisiert als Mobilisierungsinstrument zur Machtergreifung. Und darum waren seine größten Feinde die Sozialdemokraten gewesen. Weil die Sozialdemokraten wollten keine Macht um jeden Preis, wollten das Thema soziale Frage nicht instrumentalisieren, sondern den Sozialdemokraten ging es um die Sache. Und es ging denen nicht darum, dass das Thema soziale Frage instrumentalisiert wird. Und darum besteht aus meiner Sicht ein grundlegender Unterschied zwischen linken Ideologen und Leuten, die im Grunde genommen sozial oder ich sage mal links oder für die einfachen Leute sind.
Worauf ich hinaus will oder was mich eben fast zur Verzweiflung bringt, dieses manische Jagen in unserem Land mittlerweile, jeder, der nicht konform ist oder oft auf Linie der Regierung, ist eben ein Rechter und das ist doch nicht recht.
Ja.
Das ist doch alles...
Was soll ich dazu sagen? Ja, Sie haben recht, das ist nicht richtig.
Und warum macht man das? Also warum spricht man nicht mit den Leuten, sondern spricht über sie? Verurteilt sie, stigmatisiert sie. Also ich habe ja nun sie ja auch, die Reichsacht. Mhm. Ja? Und wenn ich das noch kurz sagen darf, mir ist das wichtig zu erwähnen, bei mir stand in der Akte, die habe ich dann so mal ausgehändigt bekommen, ich habe mir nie Gedanken gemacht, weil ich letzten Endes, und das möchte ich bleiben bis zum letzten Atemzug, naiv bin. Mhm. Ich möchte naiv bleiben. Ich will daran glauben, dass es auch genauso gut andersrum kommen kann. Deswegen bin ich eben auch beim Zweifel beheimatet. Ich sage immer, meine Religion ist der Zweifel. Und meine Religion ist der Zweifel und meine Kirche ist der Mensch. Mhm. Also solange mich jemand nicht vom Gegenteil überzeugt, glaube ich, dass er gut ist. Ich glaube an das Gute, das, vielleicht ist das auch naiv, aber das kann ja alles so sein. Also wenn es 99 Mal schief gegangen ist, warum soll es nicht beim 100. Mal gut ausgehen? Mhm. Das meine ich.
Ich finde, das ist eine gute Lebenseinstellung für eine Person, für einen selbst. Für den Staat ist es schwierig, das so zu machen. Da bin ich immer der Meinung, Glaube für den Einzelnen, ja, der Staat, der muss sich, da bin ich vielleicht zu sehr Jurist und zu sehr nüchtern, dass ich sage, ich muss mich auf Fakten verlassen und ich muss mich mit Realitäten auseinandersetzen. Wenn Sie das Thema, das Sie gerade angesprochen haben, Ausgrenzung, Ausgrenzungserfahrung, Stigmatisierung.
Haben Sie auch?
Ja, natürlich, klar, da muss ich auch, ich habe auch eingangs gesagt, Schopenhauer gelesen. Schopenhauer hatte einmal sinngemäß gesagt, wenn man mit Argumenten nicht weiter weiß, dann muss man den Gegner beschimpfen. Ja, das ist nicht erst von der DDR oder vom MFS erfunden worden, diese Ausgrenzung.
Immerhin der zweitbeste Geheimdienst nach dem Mossad.
Was, MFS? Nein. Also wer
da wissen Sie mehr.
Also wer wesentlich, das wissen Sie doch auch, wer wesentlich besser war, KGB. Also MFS aus meiner Sicht sehr gut, aber natürlich war das KGB, war natürlich der maßgebliche.
Also das SED gibt es, jetzt wollen Sie mir noch sagen, der KGB gibt es auch noch.
Nee, das habe ich nicht gesagt. MFS gibt es ja auch nicht.
Ne? Nein. Nein. Na eben, das ist eigentlich ohne schöne Frage. Hat das MFS gesiegt?
Weiß ich nicht. Lassen Sie mich doch gerade einen Punkt zu Ende bringen, nämlich Ausgrenzung. Und Schopenhauer hat gesagt, wenn Sie mit Argumenten nicht mehr weiterkommen, beschimpfen. Ja? Und das funktioniert ganz hervorragend. Und am besten ist natürlich, den Gegner als den übelsten Menschen der Welt darzustellen, verleumden, diffamieren. Ja. Man braucht sich nicht mehr mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn man sagt, also Steimle, das ist ja ein ganz übler Typ. Ja, also ein ganz übler Typ.
Ich habe es heute wieder gelesen.
So ist ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Mhm. Dann braucht man, wenn Steimle das sagt, dann sowieso. Und wenn Steimle auch da in der Türe stehen sollte und kommt rein und sagt, es brennt draußen, er hat es gesagt, dann glaubt ihm nicht. Er ist ja, das ist diese Technik, die dahinter steht, Leute so dermaßen zu diskreditieren.
Glauben Sie, dass die geschult sind? Dass jemand, der so argumentiert, dass die das, oder kriegen die das eingetrichtert?
Also ich glaube, dass eine ganze Reihe von Leuten natürlich so ausgebildet sind. Diskreditierung kann man lernen. Ja? Diffamierung, Diskreditierung, Stigmatisierung. Ja, das kann man lernen, dass die Leute so neutralisiert werden. Ich glaube auch, dass einige Journalisten, die aus der Antifa-Ausbildung gekommen sind, das auch gelernt haben. Ich meine, die Antifa, das ist kein Männergesangsverein, sondern da gibt es die Knüppeltruppe und da gibt es aber auch die Ideologen, die auch derartige Ausbildungen durchleben.
Nee, da habe ich auch richtig Angst davor. Für die DDR war ja die Nation, das Volk, das war ja heilig. Und jetzt ist das, wie gesagt, dasselbe. Also worauf steuern wir hier hin? Was wollen die? Also auch die Journalisten. Ich meine, beim Mitteldeutschen Rundfunk, dort weiß ich es nun genau, beim Mitteldeutschen Rundfunk gab es innerhalb des Senders nochmal eine Unterabteilung, die sozusagen als Journalisten getarnt, auch die oberste Heeresleitung informieren durften, wenn sie Fragen hatten. Also mich erinnerte das an die Parteireflexionskommission von der SED. Das war eigentlich wie so ein Kontrollorgan nochmal innerhalb geschaffen. Warum sage ich das? Als ich 89 angefangen habe, ich wollte ja nie Journalist beziehungsweise in den Fernsehen oder sowas kommen, ins Fernsehen. Ich wurde mehr oder weniger gerufen. Das war eine Freiheit, das können Sie sich nicht vorstellen. Man hat uns vertraut. Und was ich gesagt habe, das wurde gemacht. Ich erinnere mich an Filme mit Edgar Reitz, wo ich mitspielen durfte, Die Heimat. Und immerhin...
Also im Hunsrück hat das gespielt, Hunsrück Höhenstraßenfilm.
Ja, und ich war in der dritten Staffel, das nannte sich Hauptrolle Ost. Mhm. Klingt auch toll, oder? Mhm. Hauptrolle Ost. Und er hat zu mir gesagt...
Da waren Sie ein Oberleutnant, oder was waren
Sie? Nein, die Hauptrolle. Ich hatte die meisten Drehtage, so war das eben. Ich kenne mal keinen Oberleutnant. Nein, ich war Gunnar, hieß der. Und das war eine eher tragikomische Figur, also passend auch zu mir. Mhm. Und der Edgar Reitz, daran muss ich manchmal zurückdenken. Ich lebe ja auch viel in der Vergangenheit. Mhm. Und der hat gesagt, pass auf, Uwe, alles, was du hier von dir gibst und was du einbaust in den Film, der Film heißt Die Heimat, das musst du unterschreiben, ich vertraue dir. Mhm. Warum gibt es das nicht mehr? Also naiver kann ich nicht fragen. Was hat dazu geführt, dass das nicht mehr da ist?
Ja, wie ich vorhin schon ein paar Mal sagte.
Ach, warum, da habe ich nicht zugehört?
Das Warum ist immer eine berechtigte Frage.
Oder was ist passiert?
Was passiert ist, ich schaue immer in die Zukunft. Ich versuche natürlich auch, die Vergangenheit zu verstehen. Die Vergangenheit kann man immer nur, ich sage mal, wie ein Archäologe aufgrund von Einzelstücken verstehen. Mhm. Oder wie der Kriminalist, der die verschiedenen Asservate zusammenstellt und macht sich ein Bild. Und was wir hier, denke ich, sehen, ist erstens, die freiheitliche Demokratie ist unglaublich fragil. Ja, die kann... Relativ schnell kann es überrollt werden.
Womit hängt das zusammen? Mit den ökonomischen Parametern? Da war ich schon vorhin mal. Das ist meine Theorie. Dass wenn die Ökonomie, weil es in der DDR, als es einigermaßen locker war, der 8. Parteitag, da ging es auch weiter. Und man darf ja nicht vergessen, lieber Herr Maaßen, also 90% der Reparationskosten, Sie können darüber lächeln und sagen, naja, es hat ja auch immer was mit Ökonomie zu tun. 90% der Reparationskosten für einen Weltkrieg, den das deutsche Volk gemeinsam verloren hat, hat der Osten bezahlt. Und das waren nach Adam Ries 783 Milliarden D-Mark, die uns als Ostlern hätten zugestanden. Ich will damit sagen, vielleicht wäre die Rechnung ganz anders aufgegangen. So aber waren wir besiegt, haben uns noch freiwillig ergeben. Und ich sage immer jetzt als Abschluss, wenn wir gewusst hätten vor 30 Jahren, was uns jetzt hier widerfährt, wir hätten nochmal 40 Jahre durchgehalten. Oder anders ausgedrückt, die DDR ist zwar besetzt worden, aber letzten Endes haben wir die BRD übernommen. Zumindest in Teilen, jetzt sage ich mal, von dem, was wir ja auch in der Andeutung waren, wie wir hier unterwandert werden. Also Leute, die einem nicht geheuer sind, bis hin zu Verhören, bis hin, wo man merkt, das ist gar kein Interview mehr, sondern du wirst hier in eine Ecke gedrängt, wo du nie gestanden hast. Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal.
Boah, das war richtig viel und da haben...
Deswegen brauchen wir jetzt den nächsten Gang.
Ja. Ja, die Frage nach dem Warum stellen sich immer so viele Menschen, aber man kann die Frage nicht so ohne weiteres und...
Aber ohne Ökonomie ist alles nicht.
Nein, so und ich sage mal, warum ist die freiheitliche Demokratie so fragil? Die freiheitliche Demokratie ist aus meiner Sicht deshalb so fragil, weil der Mensch in Teilen einfach ein Schwein ist. Ja, und es gibt Menschen, die halten sich nicht an die Spielregeln. Und es gibt Menschen, die wollen einfach Macht haben. Und natürlich hängt Macht mit Geld zusammen. Beziehungsweise Geld ist nur ein Instrument, um Macht auszuüben. Ja, und... wenn der Staat, die freiheitliche Demokratie, sich nicht so schützt, dann kommen eben diese Menschen über verschiedene Kanäle daran, dass sie Geld akkumulieren oder Macht akkumulieren, was dann das Gleiche ist. Und dann ist die freiheitliche Demokratie in Gefahr. Und diese Sorge muss man immer wieder haben.
Gibt es solche Kräfte in der Bundesrepublik
die momentan? Die gab es immer in der Bundesrepublik.
Gibt es die momentan?
Ja, gibt es auch. Natürlich gibt es die. Es gibt die Extremisten, die wollen nackte politische Macht haben. Aber es gibt natürlich auch Leute, die Geld sammeln, nicht weil sie nur Krösus sein wollen, weil sie die Gelder dann für mildtätige Zwecke im wirklichen Sinne ausgeben wollen, sondern die wollen über ihr Vermögen wollen sie auch politische Macht haben. Unlegitimierte, undemokratische Macht ausüben. Und das ist eine Gefahr.
Wollen Sie Macht haben, wenn Sie dann regieren? Oder wie würde für Sie Macht aussehen, wenn Sie Macht hätten? Ich meine, Sie sind dann irgendwann im Bundestag?
Ja, ich sage Ihnen mal, mein Beweggrund im Bundestag ist nicht, dass ich Geld verdienen will, das brauche ich eigentlich nicht mehr, auch nicht Karriere machen, die habe ich eigentlich hinter mir.
Da bin ich immer ganz misstrauisch, wenn das jemand sagt, aber Entschuldigung.
Ja. Sollen Sie, wissen Sie, das Misstrauen fehlt vielen Leuten. Ja, Sie sagen, Sie sind naiv. Ja, das ist gut, wenn man nicht naiv ist, sondern wenn man misstrauisch ist. Mhm. Die meisten Menschen, die schenken einem nichts für umsonst, sondern die Gegenleistung ist manchmal höher, als man eigentlich denkt. So, und man muss ist so. Ne?
Ich versuche darüber nachzudenken.
Das beste Beispiel ist Google. Ne? Die wollen ihnen nichts Gutes, die wollen einfach nur ihre Daten haben. Mhm. Ja, und die Daten sind Gold wert. Also es wird einem nichts geschenkt und das muss man den Kindern einfach beibringen. Hm. Ne? Im Leben wird einem überhaupt nichts geschenkt. So, und mein Ziel im Parlament ist, ich will hier an politischen Veränderungen mitwirken.
Wie sollen die aussehen?
Also ich habe vorhin schon gesagt, ich will zunächst in der CDU dafür sorgen, dass der Berliner Kreis, die realpolitischen und konservativen Abgeordneten in der CDU gestärkt werden, dass wir die CDU wieder ein Stück weit in die alte Richtung verschieben.
Also wieder rechts.
Ja, ich will nicht sagen
rechts. Im Sinne von konservativ.
Ich meide den Ausdruck rechts, nicht nur, weil er kontaminiert mittlerweile ist durch die Medienberichterstattung. Ich meide den Ausdruck auch deswegen, weil ich ihn nicht für richtig finde. Ich bin der Auffassung, wir müssen einfach vernünftiger, realpolitischer werden. Sie fragten vorhin, wie kommt es auch, dass Politik und Medien in Berlin so weit abgehoben und weit weg von der Bevölkerung sind. Das ist ein grundlegendes Problem. Ja. Bei einer Volkspartei darf das eigentlich nicht passieren, wenn die Volkspartei geerdet ist, wenn sie das Ohr am kleinen Bürger in Südthüringen oder ich sage mal im Ruhrgebiet hat. Wenn sie das mitbekommen würde, hätten wir auch das Problem nicht. Daran will ich halt mitwirken. Und ich möchte gerne, dass Deutschland auf einen anderen Kurs gebracht wird. Ich will einfach mehr Vernunft in die Politik bringen. Und was mir große Sorge macht, das hohe Maß an Ideologisierung in der Politik. Ideologisierung, das heißt, man hat ein bestimmtes Ziel, ein politisches Ziel, meinetwegen Klimaschutz, CO2-Reduzierung. Und dieses Ziel ist das einzige Ziel, das man hat. Und alles andere, rechts und links,
wird dem untergeordnet.
Man schaut gar nicht mehr darauf, was man noch an sogenannten Kollateralschäden, an Nebenfolgen produziert. Und das ist ein Phänomen, das ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren in unserer Politik beobachte.
Es ist kein Phänomen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber bevor ich den Gedanken vergesse, für mich ist das Ablenkung vom Klassenkampf. Dieses drauf ausmachen, ich meine, es geht doch nicht um das Klima. Da steckt da was ganz anderes dahinter.
Das ist, und da kommen Sie zurück auf das, was ich anfänglich gesagt habe, greifen Sie das auf, vollkommen zu Recht. Es geht der politischen Linken, es geht da nicht ums Klima, es geht auch nicht um Antirassismus, es geht auch nicht um Antikolonialismus. Das sind letztendlich nur Instrumente zur Mobilisierung der Massen. Das sind Instrumente, um den politischen Gegner zu diskreditieren, zu schwächen und vorzuführen. Das Thema Klima ist wunderbar, um Jugendliche, Menschen, die noch keine Lebenserfahrung sind, die man relativ leicht lenken kann, zu mobilisieren und um die Gesellschaft zu spalten. Natürlich brauchen wir einen Klimaschutz, das ist ohne Zweifel, aber hier geht es nicht wirklich um den Klimaschutz, das ist eine fast religiöse Übersteigerung.
Na, Wahnsinn.
Ja, eine fast religiöse Übersteigerung, eine Angstmache, die mir selber, muss ich sagen, Angst macht, weil diese Angstmache damit zusammenhängt, dass man sagt, alles wird dem Klimaschutz unterworfen. Ja, und das ist diese große Transformation. Wenn man alles dem Klimaschutz unterwirft oder wie Klaus Schwab dann sagt, wir werden dann kein Eigentum haben und wir werden alle glücklich sein. Ja, wir werden kein Eigentum haben und wir werden alle glücklich sein. Ich stelle mir nur die Frage, was passiert mit den Leuten, die sich aber weigern. Ja, und dann kommen wir irgendwann mal nach Hohenschönhausen und nach Bautzen. Die Leute, die sich weigern, glücklich zu sein, die damit nicht einverstanden sind, mit denen wird dieses System wahrscheinlich nicht anders umgehen können, als jedenfalls mit den Dissidenten und den Oppositionellen in anderen totalitären Staaten. Davor habe ich Angst, muss ich sagen, davor habe ich große Angst, weil das keine freiheitliche Demokratie mehr ist.
Da verbietet sich fast zu sagen, guten Appetit. Ich stehe auch übrigens auf dem Standpunkt, mit allen reden. Gerade wenn es schwerfällt, das zeichnet eine freie Gesellschaft aus. Und wenn man merkt im Gespräch, nee, mit dem kann ich überhaupt nicht, na ja gut, dann muss man das ja nicht wieder tun, aber eben, wie gesagt, als erstes zu sagen, mit dem nicht, das finde ich ganz schlimm.
Schauen Sie, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, man sagt ja, mit dem rede ich nicht, ne, weil er der und der ist. ein dankbares Instrument, muss man sagen, ein wirklich gutes Instrument, um Argumente tot zu machen und um Leute mundtot zu machen. Ja, und das hat mit Demokratie null zu tun. Gar nichts. In der Demokratie muss man mit allen Menschen reden.
Oder zumindest versuchen.
Ja, oder zumindest versuchen. Ja. Aber das habe ich inkludiert in den Begriff reden. Ja, man muss den Anspruch haben, mit allen Menschen zu reden, auch mit Extremisten. Weil man weil man das Ziel verfolgen sollte, die Extremisten davon zu überzeugen, dass die freiheitliche Demokratie die richtige Regierungsform ist und dass sie Unrecht haben. Man muss auch mit Extremisten reden, weil sie Recht haben könnten. In bestimmten Punkten können sie Recht haben. Und wenn man sich anschaut, wie Extremisten regelmäßig agieren, muss man sehen, dass sie oftmals Probleme ansprechen, die in der Gesellschaft nicht angesprochen werden. Das Extremistische an denen ist nicht, dass sie Probleme ansprechen, das Extremistische ist, wie die Lösungen aussehen für deren Probleme, wo sie sagen, hier gibt es dieses Problem und dieses Problem kann man nicht mehr demokratisch lösen. In dieser Demokratie kann man das Problem nicht. Ihr werdet ignoriert und ist zu langsam eine Demokratie, deswegen müssen wir es anders machen. Das ist das Extremistische daran. Das heißt also, man muss als Demokrat den Anspruch haben, mit diesen Extremisten auch zu reden, sie von der Demokratie zu überzeugen, von der freiheitlichen Demokratie zu überzeugen und denen auch zuzuhören, insoweit, ob sie Probleme adressieren, die wirklich auch Probleme sind. Und die muss man auch lösen, auf eine freiheitliche, demokratische Art und Weise.
Ich habe hier oben eine Zeitschrift, das weiß ich aber nicht nur durch die Zeitschrift. Und zwar hat unter Zustimmung der CDU, damals Wolfgang Schäuble, aber auch unter der Zustimmung von Olaf Scholz, sind hunderttausende Wohnungen verkauft worden, Sozialwohnungen übrigens auch, nicht nur in Ostdeutschland, sondern, wobei Ostdeutschland ist ja völliger Irrsinn, wir sind nicht der Osten, wir sind die Mitte. Auch in der BRD wurden Wohnungen verkauft und unterschrieben haben die Herren Olaf Scholz, die katholische Kirche und auch Wolfgang Schäuble. Diese Wohnungen gehören jetzt BlackRock, also die nennen sich Vermögensverwalter. Heinrich Zille hat mal gesagt, mit einer Wohnung kann man jemanden erschlagen. Hans-Werner Sinn hat gesagt, führender Ökonom übrigens auch in diesem Lande, hätte man den Menschen gerade im Osten ihre Wohnung gelassen, wir hätten hier viel weniger Probleme mit Rechtsradikalismus. Dieselben Leute, die ihren Federstrich darunter getan haben, dass diese Wohnungen verkauft werden können nach Amerika, wie Olaf Scholz zum Beispiel, plakatieren jetzt, wir brauchen mehr Sozialwohnungen. Was sagen Sie dazu?
Also ich kann mich erinnern, es gab eine Phase in der SPD, wo wollte die SPD eigentlich alles privatisieren. Aus meiner Sicht war es ein Privatisierungsirrsinn. Ich erinnere noch, das war 1999, als dann Gerhard Schröder mit der Bundesregierung das Ziel verfolgte, auch die Bundesdruckerei, die unsere Pässe und das Geld herstellte, sollte privatisiert werden, ist privatisiert worden. Ja, für einige Jahre wurde unser Geld und unsere Pässe wurden von einem Privatunternehmen hergestellt. Die nannten sich weiter Bundesdruckerei, so bis sie dann vor einigen Jahren dann wieder gekauft worden sind, weil man gemerkt hat, so das war aus meiner Sicht ein Privatisierungswahn, dem man damals nachgelaufen war. Auch bei der Bundeswehr musste so viel privatisiert werden, wo jedem klar sein muss, also man kann hier Panzer nicht leasen oder Kampfflugzeuge mieten.
Hat Frau von der Leyen auch gesagt, da mieten wir uns welche, wenn das Zeug nicht funktioniert.
Genau, also ich muss sagen, diese Fehler, die werden leider immer wieder gemacht. Ja. Und ich muss sagen, ich arbeite nun auch oder arbeitete für die Bundesregierung von 2001 bis 2018, habe viele, viele Politiker kennengelernt. Das Erschreckende für mich und das Ermüdende war, dass es waren Generationen von Politikern, die immer wieder mit den gleichen blödsinnigen Ideen kamen und wo man dann mühsam versuchen musste, sie davon abzubringen, aber meistens ist man einfach daran gescheitert. Um jetzt auf Ihren Punkt zurückzukommen mit der Privatisierung und mit den Wohnungen, mit den Wohnungen. Ich persönlich bin der Auffassung, für eine Demokratie ist es am besten, wenn jeder Bürger Privateigentum hat. Jeder sollte seine eigene Wohnung besitzen. Mhm. Er sollte unabhängig sein. Und Friedrich August von Hayek, der berühmte österreichische Nobelpreisträger und ein großer Feind des Kommunismus und ein großer Feind des Nationalsozialismus, er sah beide als Geschwister an, der sagte, beide haben einen Feind, das ist der Liberalismus. weil der Liberalismus sich dafür einsetzt, dass die Bürger Eigentum und Geld haben. Weil wenn man unabhängig ist, wenn jeder Bürger Eigentum und Geld hat und ist unabhängig, dann kann er sagen, mir doch egal, wie die Politik.
Ich bin frei.
Ich bin frei. Das heißt also, dass die Wegnahme von Eigentum ist der Weg in die Knechtschaft. Das hat August von Hayek gesagt.
Ich meine, bevor man in so eine Funktion kommt, letzten Endes ja auch ein Schützer des Staates und der Gesellschaft, da muss man ja einiges richtig gemacht haben. Also Sie sind 5-mal geprüft worden, behaupte ich, bevor man Ihnen unterstellen könnte, Sie hätten irgendwas mit Antisemitismus zu tun.
Naja, ich bin, glaube ich, häufiger geprüft worden. Ich glaube, das erste Mal 1991, da wird die Sicherheitsüberprüfung findet dann statt. Und die wird dann alle 2 Jahre wird sie wiederholt.
Durften Sie Verwandtschaft in der DDR haben?
Das war eine andere Zeit. 1991 habe ich da angefangen. Also 1987 Referendariat angefangen, da war es kein Thema. Aber 1991, nach der Wiedervereinigung, wo alle glücklich waren und sich alle in den Armen lagen.
Ich nicht.
Aber im Westen lagen sich alle in den Armen. Ich war damals in Bonn gewesen. Es war damals eine etwas skurrile Zeit gewesen. Im Nachbarzimmer hat ein früherer Oberst der Volkspolizei gesessen, der für das Passwesen Reichsministerium, im Ministerium des Innern der DDR zuständig war. Mhm. Und auf der anderen Seite hatte ein westdeutscher Kollege gesessen, der fürs Ausländerrecht zuständig war.
Diese Normalität.
Ja, aber der war dann abgeholt worden im Dienst von der Polizei, weil man dann seine MFS-Akte gefunden hatte. Mhm. Und der hatte damals fürs MFS dann in Westdeutschland spioniert. Ne? 1991 hat man es festgestellt und 1991 ist er dann festgenommen worden. Ne? Mhm. Ist dann zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden.
Für mich hat das auch immer was Faszinierendes, also so Geheimsysteme, Geheimdienstsysteme. Ich hatte mich nie beworben, um Gottes Willen. Nicht, dass da falsche Schlüsse gezogen werden. Ich glaube, ich wäre gar nicht geeignet. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Und die sagen dann manchmal, Oma Uwe, halte deine Zunge im Zaum und trag dein Herz nicht auf der Zunge. Ist ja auch ein schönes deutsches Sprichwort. Ja, und ich war dann bass erstaunt. Also deswegen ist es auch mal interessant, sich mit Ihnen zu unterhalten. Weil ich glaube wirklich, wenn es die DDR weitergegeben hätte, und wir gehen mal davon aus, dass es gelungen wäre, diesen Aufstand niederzuschlagen, ich glaube, ich würde hier nicht mehr sitzen. Also ich war damals ein Feind. Ist schon irre. Also bei mir stand in der Akte, ich habe damals drüber gelacht, aber heute lache ich nicht mehr. Bei mir stand in der Akte, die wurde mir dann überreicht, die Kaderakte, hier hast du gelesen und dann wurde die vernichtet vor meinen Augen. Und da stand drin, er ist schwierig, ein Querulant, unberechenbar. Als nächster Satz, ist in der Lage, ganze Kompanien auf seine Seite zu ziehen, im Ernstfall sofort zu internieren. Deswegen lache ich heute darüber nicht mehr. Gabst du was auch im umgekehrten Falle?
Nein. Gab es nicht.
Das ist auch mal tröstlich zu hören. Also Sie können darauf ja gar nicht antworten. Mir ist das nur im Gespräch jetzt gerade bewusst geworden, dass es mich da eiskalt erwischt, weil ich immer denke, Leute, also anderes Beispiel, bin beim Mitteldeutschen Rundfunk entfernt worden. Das war generalstabsmäßig geplant. Ich wusste nichts von alledem. Wir waren die beliebteste Sendung, weil wir das Ohr an der Masse hatten, was die Leute interessiert. Und Sie müssen sich vorstellen, Sie fahren runter vom 11. Stock aus der Zentrale. Carola Wille ist immer noch dort und hat allein entschieden, der wird entfernt, ohne mit anderen zu besprechen. Und Sie schalten das Radio an, das war schon fertig. Und es ist richtig, dass man Uwe Steimle entfernt hat, er ist ein Feind der Demokratie. Du denkst
dann
nicht mehr, ja, Subjekt und Objekt in einem, und das sind so Punkte, ich brauche dann ganz, ganz lange, um mich von sowas wieder zu erholen. Und manchmal frage ich mich selber, sowas darf doch nicht passieren. Also man muss doch, das ist doch alles irre, das ist doch nicht mehr normal.
Das ist das neue Normal, würde ich sagen. Das muss man einfach als Realität hinnehmen. Es sind nicht nur Fehler und es sind nicht nur Fehlentwicklungen, das ist ein schleichender Wechsel des Systems.
Davor habe ich, ganz genau davor habe ich Angst, dass ich mit umgekehrtem Vorzeichen, also oder fast noch anders formuliert, hier hat sich was gesucht und gefunden und davor habe ich Angst. Wo dann, also man hatte ja, auch das ist irre, in der DDR so schlimm bestimmte Sachen dann waren, aber du hattest in letzter Konsequenz, wenn du nicht der Staatsfeind warst, immer auch das Argument auf deiner Seite. Das vermisse ich hier. Also das geht ganz schnell das raus, dieses nicht mehr dazugehören. Und da frage ich mich, was ist da geschehen bis heute? Gut, Sie sagen, wir wollen nach vorne gucken, aber ich glaube, es ist, dass dieses Ganze, also früher hieß ja Globalisierung Imperialismus. Und danke, dass Sie zustimmen. Und ich weiß auch, dass Teile meiner Linken, die für den Frieden eintreten, isoliert werden innerhalb der Linken, weil sie nicht mehr zum dem gehören, was jetzt dort angesagt ist. Und das bereitet mir genauso Sorge, wie eben zum Beispiel, ob das jetzt Sarah Wagenknecht ist oder Dieter Dehm oder Oskar Lafontaine, wo dann die eigenen Leute, also wo ich sage, Leute, das mit dieser Art von Links möchte ich dann auch nichts mehr zu tun haben.
Naja, das war ja der, ich sage mal, der ideologischen Linken insgesamt immer inhärent gewesen. Also, dass Heretiker gnadenlos verfolgt wurden.
Ja, das was sind Heretiker? Das
weiß ich. Ach so, Ketzer. Also. Ketzer, die an.
Aber wenn man für den Frieden ist, ist man doch kein Ketzer.
Es ist die Frage, was für einen Frieden. Ob man, das haben Sie ja auch gesehen, also wie unter Stalin oder gelesen, Trotzki verfolgt worden war. Die waren alle für den Frieden. Ein Sinowjew war für den Frieden gewesen, genauso wie ein Trotzki für den Frieden war. Aber Stalin war für einen anderen Frieden gewesen. Gleichwohl wurde der eine mit dem Eispickel in Mexiko ermordet und die anderen, die wurden dann erschossen, im Hotel Lux morgens um 6 abgeholt und einfach kurzer Prozess und hingerichtet. Die waren alle für den Frieden gewesen. Ich muss sagen, ich bin kein Kommunist, ich bin insoweit kein ideologischer Linker. Ich habe ein anderes Friedensverständnis als diese Leute.
Feindesliebe?
Feindesliebe, ja. Da muss ich einen Moment drüber nachdenken. Das ist ein, ich sage mal, ein Begriff, den ich so nicht verwenden würde. Ich bin der Meinung, vielleicht bin ich auch deswegen, bin ich zu viel Jurist, muss ich sagen. Mhm. Ich versuche das immer abzuschichten und zu verstehen, was man mit dem Begriff
meint. Feindesliebe, ja. Bei dem Samariter, ne, war es doch so, dass er den Mantel zerschlagen hat und er hat ihm seinen größten Feind gegeben. Und ohne Ansehen der Person, und das meint Feindesliebe, weil nur die Gerechtigkeit oder Vergebung möglich ist, wenn ich dem, also überhaupt Frieden, wenn ich dem anderen vergebe.
Wissen Sie, das ist aus meiner Sicht ein schillernder Ausdruck, unter dem man sehr, sehr viel verstehen kann.
Wir sind in der christlichen Mythologie.
Ja, also ich würde mitgehen, insoweit, dass der Feind, der muss Rechte haben. Menschenrechte, Humanität muss ihm gewährt werden. Und deswegen haben wir auch die Haager Kriegsordnung und die Haager Landfriedensordnung, wonach auch dem Kriegsfeind ein Standard an Rechten gewährt wird. So, und dann ist es ein Gebot der Klugheit, der politischen Klugheit, auch mit dem Feind einen Friedensvertrag zu schließen. Weil man wird den Feind nicht ausrotten können. Wir sind nicht mehr in Zeiten, ich sage, der Antike, wo ganze Völker ausgeradiert wurden oder des Kolonialismus. Man muss mit dem Nachbarn zusammenleben, auch wenn man den Krieg jetzt gewonnen hat. Er wird weiter da sein. Man hat ein Interesse daran, dass es keinen Fortsetzungskrieg gibt. Das waren die Fehler gewesen des 20. Jahrhunderts mit dem Ersten Weltkrieg, wo man keinen Versöhnungsfrieden gemacht hat, sondern wo man einen Siegerfrieden gemacht hat, der dann auch die Wurzel war für viele andere Konflikte, bis hin eben auch, dass Hitler die Macht ergreifen konnte. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein Gebot der Klugheit. Sie sagen Feindesliebe, aus meiner Sicht ist es eben ein Gebot der Klugheit zu sagen, man muss sich mit dem Feind zu versöhnen, damit man eine tragfähige Lösung, die über Generationen hat, findet.
Hat Deutschland den Friedensvertrag?
Formal haben wir keinen Friedensvertrag. Ja.
Was halten Sie von dem Satz, den ich habe ihn gehört, auch aus den Worten der Kanzlerin, aus dem Munde der Kanzlerin, die gesagt hat, wir werden mit der Taliban reden, aber nicht mit der AfD. Ist das jetzt Kabarett oder ist das Irrsinn oder ist das Realität?
Ich kann nicht bestätigen, dass die Kanzlerin das gesagt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sagte vorhin schon, man muss mit allen reden. Innenpolitisch muss man auch mit allen reden. Es ist die andere Frage, und da stehe ich auch zum Beschluss der CDU. Man muss nicht mit allen Koalitionen eingehen oder Absprachen machen, Verhandlungen eingehen. Ich sehe schon mit Sorge, dass man innenpolitisch Koalitionen duldet von der CDU mit der Linken, dass man Stabilitätspakte macht, dass man mit der Linken insoweit Deals macht, dass eine Linke, eine SED-Frau, eine in der Wolle gefärbte Kommunistin, Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern wird. Das macht mir Sorge. Reden mit den Linken muss man immer, aber auch mit der AfD, und auch für die AfD gilt, man muss mit denen reden, aber Koalitionen muss man mit denen nicht machen. Nach der Beschlusslage will die CDU und wollen wir das auch nicht tun. Was die Taliban angeht...
Ich finde das so großartig. Mit den Taliban müssen wir reden, weil es ging darum, ne, dass die eben ausgeflogen werden können und von der deutschen Botschaft noch, und die uns geholfen haben. Aber mit der AfD wird eben nicht geredet. Und da muss ich sagen, sag mal, hallo.
Ja. Und... Was?
60% übrigens, Entschuldigung, aber 60% der AfD sind ehemalige CDU, nämlich der konservative Kern.
Ja, was Frau Merkel gesagt hat, hat sie als Bundeskanzlerin gesagt. Mhm. Ihr steht es eigentlich nicht zu, sich zur AfD zu äußern. Sie ist einfach ein Parteimitglied wie ich und kandidiert noch nicht mal für den Bundestag. Als Bundeskanzlerin kann sich natürlich insoweit zur Taliban verhalten. Und da würde ich auch insoweit mitgehen, als Regierung muss man auch mit allen politischen Gegnern im Ausland reden. Es geht ums nationale deutsche Interesse. Man muss manchmal auch mit Leuten reden, die sinnbildlich gesprochen Blut unter den Fingernägeln haben, wenn es im nationalen deutschen Interesse ist.
Gibt es nationale deutsche Interessen?
Ja, die gibt es natürlich.
Welche wären das?
Schauen Sie mal ins Grundgesetz, worauf also auch die... Ja, Politiker ihren Diensteid leisten, ja, Wohl des deutschen Volkes. Dem deutschen Volk, das ist das nationale deutsche Interesse, daran hat sich alles auszurichten. Und nicht an, ich sage mal, Ideologien oder an globales politisch-religiöses Geschwurbel.
Gut, aber dann muss ich fragen, Entschuldigung, 2017 hat in Sachsen gewählt, so und so viel Prozent CDU und so viel Prozent AfD. Das haben die Leute gewählt. Das war sozusagen der Ausdruck des Volkes, was die gerne zusammen gesehen hätten. Bekommen haben sie CDU, SPD und Grüne. Was ist daran Demokratie?
Ja, die Demokratie besteht darin, dass sich diese drei Parteien darauf verständigt haben, eine Koalition zu machen.
Ja, aber das war nicht das, was die Leute gewählt haben. Die haben gesagt, wir wollen schwarz und blau.
Ja, ich weiß es nicht, ob die Leute das gesagt haben. Nein, das bestreite ich. Also ich glaube, damals war schon klar gewesen, dass...
Die Mehrheit war schwarz und blau.
Ja, aber gut, das war die Mehrheit gewesen, aber es war wohl von Anfang an klar gewesen, dass die CDU nicht mit den Blauen regieren will. Ja. Von daher war es von Anfang an klar gewesen, dass die Blauen Opposition sind. Und dass die CDU mit welchen Koalitionspartnern auch immer, außer mit der AfD und der Linken, eine Koalition bilden würde.
Ja, aber warum sagt man das? Warum nicht? Warum nicht? Was hat damals, ich meine, wir reden von 2017, da waren Sie ja nun noch nicht auf dem Schirm, und was Ihnen da alles angedichtet wurde. Man darf nicht vergessen, Tino Chrupalla war der Einzige, der an der Kremlmauer gestanden hat an dem Tag. 22. Juni, Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion, der einen Kranz niedergelegt hat. Wo war Frau Merkel? Wo war Herr Steinmeier? Wo war Heiko Maas? Also ich verstehe nicht, wer legt fest, dass die AfD keine demokratische Partei ist? Es wird eben gesagt, die sind nicht demokratisch, brauchen wir nicht reden. Ist doch, kann doch ohne im Interesse der, Sie müssen doch auch sehen, dass Sie die AfD vielleicht wieder zusammen wieder kriegen.
Also jetzt machen wir ein ganz breites Thema auf.
Wer hat das festgelegt? Was hat dazu geführt?
Also es kann jede Partei für sich selber entscheiden, mit wem sie Koalitionen eingeht. Ja, das ist nicht verwerflich. Jede Partei kann sagen, also Partei X kann sagen, ich mache Koalitionen mit dem, aber nicht mit dem. Und man hat auch politische Gegner. Und die politische Gegnerschaft kann unterschiedliche Motive haben. Das eine kann eine programmatische Gegnerschaft sein, dass man sagt, meine Themen, meine Werte, stehen wie Feuer und Wasser gegeneinander. Okay, ja, also wir können nicht mit denen. Und das andere kann natürlich sein, dass man auch nicht mit der Konkurrenz, ne, also die vielleicht ähnliche Zwecke oder Ziele verfolgen, eine Koalition eingehen will, weil man die nicht unbedingt stärken will dadurch. Und es ist auch klar, das ist mein Eindruck, dass man mit einer jungen Partei auch keine Koalition eingeht, weil diese junge Partei, wenn eine Koalition mit der Partei eingegangen wird, wird man sie im Zweifel weiter mitschleppen. Die wird man nicht mehr loswerden. Mhm. Also von daher will ich sagen, es gibt genügend politische Gründe zu sagen, warum eine Partei sagt, ich bilde keine Koalition mit der Partei.
Auch wenn die Leute das wollen, aber das gehört
dann... Was heißt, die Leute wollen... Also, ich glaube, die CDU hat vor der Landtagswahl deutlich gesagt, wir machen keine Koalition mit denen. Das war denen klar insoweit.
Es war keine Überraschung. Was passiert, wenn jetzt die AfD gewinnen sollte in Sachsen? Was ist dann?
In Sachsen steht jetzt eine Landtagswahl an? Nein.
Nee, wir haben Bundestagswahl.
Sie meinen, bei der Bundestagswahl, wenn sie in Sachsen stärkste Kraft würde, dann würde sie in Sachsen stärkste Kraft werden. Für Sachsen hat das, denke ich, keine unmittelbaren Auswirkungen, jedenfalls für die Landespolitik. Was die Bundespolitik angeht, die AfD würde im Bundestag, so wie es derzeit aussieht, Oppositionspartei bleiben.
Also ich wähle auch nicht die AfD, aber ich finde es eben nicht gut, wenn man sagt, mit denen nicht und das geht nicht. Und da wäre ich immer hellhörig. Das ist wie so ein Kind, was ausgeschlossen wird, wo man doch weiß eben, ne, dass 60% davon ehemals CDU war, der konservative Kreis. Deswegen habe ich da so ein bisschen nachgebohrt.
Sie müssen schon sehen, die AfD heute ist nicht mehr die AfD von vor einigen Jahren. Sie hat sich schon verändert.
Ja,
sie hat sich schon verändert. Und das bin ja nicht, ich bin ja, habe mit den Leuten da nichts zu tun. Ich lese ja auch Zeitung, wenn ein Herr Junge, der frühere Fraktionsvorsitzende der AfD im Rheinland-Pfälzischen Landtag, sagt, er will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Diesen Tätowierten und Stammtischgrölern hat er mit als Argument verwendet für die Begründung seines Parteiaustritts. Wenn ein Herr Lucke ausgetreten ist, Konrad Adam ist ausgetreten, Frauke Petry ist ausgetreten und. Es sind sehr viele Leute aus der AfD ausgetreten, die früher in den ersten, zweiten Reihen waren und wo man auch sagen konnte, wie Sie ja gerade sagt, die haben ja alle einen konservativen Hintergrund, kamen aus der CDU oder CSU oder auch aus der FDP. Wirtschaft, waren früher auch viele Wirtschaftsliberale. Insoweit hat sich die Partei verändert, das ist ohne Zweifel so. Und nach dem letzten Parteitag in Dresden der AfD hat sie auch ein klares Bekenntnis, aus meiner Sicht jedenfalls, zum Höcke-Flügel abgegeben. Und das ist eben dieser nationale Flügel in der AfD. Das heißt also, die AfD ist heute eine andere als die vor Jahren. Vom Verfassungsschutz wird sie in Teilen beobachtet.
Aus meiner Aber Sicht, jetzt zur Zeit während der Bundestagswahl nicht.
Das kann ich nicht. Dazu weiß ich nicht. Die Beobachtung ist die Beobachtung ist letztendlich dann nicht das Zuschauen und Fotografieren und so weiter. Das ist mit dem Ausdruck beobachten nicht gemeint, sondern beobachten ist gemeint, wir haben sie auf dem Radarschirm. Ja? Wenn man sagt, ich beobachte eine Partei, eine Bestrebung, dann hat man sie auf dem Radarschirm und das kann auch heißen, ich gucke mir die Texte in der Zeitung an, wenn etwas über die AfD geschrieben wird, ob da Zitate drin sind von Politikern, die möglicherweise relevant sein können, oder schaue mir Webseiten an. Also das findet in den Verfassungsschutzbehörden statt, die die AfD in Teilen beobachten, schon statt. Und
damit ist auch richtig so.
Das ist insoweit richtig so, wenn es sich um extremistische Aussagen dann auch handelt. Von daher sage ich, die AfD in Teilen spricht sie Probleme an, die wir in dem Land haben. Stichwort Migration. Ich halte es für ein Problem, das wir hier in Deutschland haben. Das muss man aussprechen. Wenn man Probleme nicht ausspricht, dann kann man Probleme auch nicht lösen. Man kann nicht um die Probleme herumschwurbeln und die Probleme unter den Teppich kehren, bis sich da irgendwelche Schmutzballen unter dem Teppich sammeln und vielleicht dann noch mit dem Teppichklopfer draufhauen, sondern man muss die Themen offen ansprechen, um die Themen zu lösen. Und wenn man das nicht tut, dann wird man Teil des Problems. Aber die AfD auf der anderen Seite löst die Probleme nicht. Und die AfD, die Lösungen, die vorgeschlagen werden, aus meiner Sicht sind in Teilen auch radikal. Wenn ich da an das Thema Brexit oder Dexit denke, Ausstieg aus der EU, war ja beschlossen worden beim Dresdner Parteitag der AfD, wo vorgeschlagen worden ist, dass man Deutschland aus der EU austritt, halte ich für völlig verfehlt, ist nicht im nationalen Interesse Deutschlands. Wir brauchen vielleicht große Reformen in Brüssel und auf europäischer Ebene, aber ein Dexit würde Deutschland massiv schaden.
Haben Sie Angst vor Krieg? Stehen wir vor einem Krieg?
Nein, wir stehen nicht vor einem Krieg. Ich habe auch keine Angst, muss ich sagen, vor einem Krieg. Ich glaube, man darf sich auch nicht vorstellen, dass Kriege in Zukunft, wenn sie eintreten, so sind wie die Kriegserfahrungen unserer vorangegangenen Generationen. In der Zwischenzeit hat sich sehr viel verändert. Die Auseinandersetzungen, die werden anders sein, befürchte ich. Das wird auch nicht so sein wie in Afghanistan oder in anderen kleineren Schauplätzen. Aber ich glaube, wir sind sehr, sehr weit von einem Krieg entfernt. Aber wir Deutschen müssen ein großes Interesse daran haben, dass wir in der Mitte Europas nie wieder Krieg haben werden, weil jeder Krieg, der hier stattfindet, aus meiner Sicht noch brutaler und schlimmer wird als die, die wir vorher gehabt haben.
Also nachdem es jetzt fast 2 Stunden ist, die wir gesprochen haben, muss ich sagen, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, auch dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Wir genießen jetzt den 4. Gang und danke für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und wenn nicht, dann schalten Sie einfach ab. Danke, bis gleich.